Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Yay, yay.
Bewegtbild-Banausen.
Bewegtbild-Banausen. Am Spot der Bewegtbild-Bastarde an einem Freitag. Und was liegt da näher? Anstatt einen riesen Mashup zu veranstalten.
Yay, yay.
Oh ja.
Oh je. Yeah. Okay.
Dubiose Geräusche.
Banausen-Ex-Bastards.
Genau, wir begrüßen die Bastarde.
Die Bewegtbild-Arschlöcher.
So gleich.
Bastarde und Banausen in einer Episode.
Wie wenig kann man eigentlich wissen? Das ist die Aufgabe heute?
Ja.
Ja.
Na, ich habe eine andere Aufgabe. Wie viele Herzen kann man in der Supporterschaft noch weiterbrechen? Das geht eher in unsere Expertise.
Meinst du?
Wieso?
Gibt es da heute so große Gefahr?
Gibt es das nicht bei jedem Auftragsfilm? Ist da nicht Gefahr vorprogrammiert?
Ja, aber ich habe vier Meinungen am Start. Da ist natürlich auch Risiko höher.
Die Chance noch größer, ja.
Das stimmt wohl, ja.
Letztes Mal war Lia das Kuschelbärchen. Mal gucken, wer es heute ist.
Das stimmt.
Ich habe die Kohlen aus dem Feuer geholt.
Mhm. Aber wir waren ja, ich glaube, jeder von uns vier war schon mal auf einer Seite mit seinen Filmrezensionen, wo ein Zuhörender gesagt hat:
Opfer.
Was zur Hölle? Ja, genau, das ist das. Opfer. Deabonniere.
Okay, das ist geil. Mein Urteil ist Opfers. Alles Opfer.
Obwohl ich glaube, die uns als Opfer bezeichnen, haben uns auch weiter supporten und Geld zahlen wahrscheinlich.
Ja, die meisten von denen.
Ja. Ja, wir freuen uns heute wieder. Illustres Line-Up. Und Lee und ich haben ja die letzte Episode des Monats Januar haben wir schon aufgenommen. Aber haben keine Lose gezogen. Und dann nutzen wir doch die Gelegenheit, wenn wir schon zwei so schöne Glücksfeen hier haben, dass ihr beiden doch unsere Lose zieht für Februar. Und werden wir sehen, welcher Supporter und welche Supporterin wieder
klappt's.
Eventuell
läuft.
Abfacken.
Ja, dann fangen wir doch gleich damit an. Dave zieht für mich, Dennis zieht für Guess.
Ja, Glinda, dann leg mal los.
Ja.
Ach, habt ihr euch jetzt schon.
Ja, das ist Glinda.
Dave ist Glinda.
Ich bin Elphaba.
Alter. Okay.
Sehr schön, ja. Das müssen dann aber auch eure Karnevalskostüme sein.
Oh ja.
Oh ja, er freut sich.
Finde ich schön. Für wen durfte ich ziehen?
Für mich.
Okay.
Mach keine Faxen jetzt.
Na, keine Sorge. Ich mach doch immer Faxen.
Ja.
Red Rock West von Erik.
Oh, gutes Los.
Ja?
Ja, okay. Auf jeden Fall.
Sehr schön, nehme ich, danke.
Wer ist dieser Erik?
Wichtig.
Wer dieser Erik?
Ist doch unser hier Menschenrechtsbeauftragter, oder?
Ja, und Trauma-Experte.
Ja, musst du aufpassen, wenn du das siehst.
Und Trauma-Experte, genau.
Der hat da ein Auge drauf,
ja,
dass alles korrekt abläuft.
So, Guess, dann gucken wir mal.
Na?
Die Stadt der Blinden von Ju.
Ach.
Ist doch relativ aktuell, wa?
Schöne Grüße an Ju. Haben wir im Kino gesehen, oder?
Mhm.
Ach, den kennst du schon?
Ja, den kenne ich schon. Den habe ich schon gesehen.
Na gut, scheiße, meinen kennst du auch schon, ne? Dann bringt das nichts hier, tauschen.
Kennst du den?
Nö.
Wenn du willst, tausche
ich auf jeden Fall nicht.
Red Rock West.
Oh. Spaßvogel, ich kenne ja beide nicht.
Na dann, kannst du mitgucken.
Okay.
Der Gönner.
So nett von dir.
Ja, aber auch wenn du beide nicht kennst, gibt es vielleicht einen, der dich mehr interessiert. Das kann ja sein.
Ja, ich kenne, da ich von beiden nicht weiß, was es ist, gucke ich mir das erstmal an.
Red Rock West ist eine Rom-Com mit so indischen Bollywood-Einlagen.
Wie er lügt.
Warum denn? Die Stadt der Blinden wiederum. Ich glaube, Will Ferrell hat hier, glaube ich, auch eine Nebenrolle, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Das wüsste ich.
Insofern ist das, glaube ich, total deine Baustelle. Also hier sehr bei die Stadt der Blinden sehr viel Furz und Pupswitze. Genau dein Ding.
Sie sieht nämlich nichts, sondern sie riecht nur.
Ja, ja, sie riecht nur. Das ist ihre große Superkraft.
Ja. Mit Nicolas Cage machst du nichts verkehrt.
Okay.
Na, sage mal, das ist schon zu viel verraten. Und Dennis Hopper wird unterschlagen vor allen Dingen, oder was?
Den braucht kein Mensch.
Ja, ja, genau.
Leute, die Dennis heißen, sind völlig egal.
Ist klar. Ja, gut. Danke für die Lose.
Schön, dass ihr heute hier seid. Für die, die uns nicht supporten. Ihr habt mit uns schon die berühmte Ehrenrunde gedreht und wart zu Gast in der Support-Episode.
Das stimmt, ja. In dieser Konstellation haben wir schon mal eine große Episode aufgenommen.
Ja, das ging nämlich auch ein bisschen länger und war lustig. Und jetzt gibt's das Ganze fürs Fußvolk.
Ja, haben wir gesagt, machen wir nochmal fürs Fußvolk.
Ja, jetzt wird es nicht lustig, weil jetzt geben wir uns auch keine Mühe mehr.
Vor allem haben wir auch keine Zeit.
Ja. Eben, wir haben keine Zeit und ihr seid sowieso Schmarotzer, deswegen geht das auch in easy peasy.
Und sowieso Larifari-Ära der Banausen insofern. Kann auch sein, dass ich mich früh ausklinke, ich muss noch arbeiten heute.
Ja, du bist ja auch ein Opfer.
Ja.
Ja, Nutri-Score O.
Let's go.
It's so boring.
Ja gut, dann fangen wir doch gleich mit dem ersten gemeinsamen an. Mhm. Ein Auftragsfilm. Mhm. 10 Things I Hate About You.
Wenn der mal nicht von der Dame ist, von der ich gerade das losgezogen habe, Mensch.
Hast du da so eine leise Vermutung, ja?
Ja, ich glaube, auch diesem Auftragsfilm pappt Ju hinter. Mhm. 10 Dinge, die ich an dir hasse. 10 Things I Hate About You. Insofern raten wir Punkte.
Ja.
Mal gucken, ob das wieder so spektakulär wird wie beim letzten Mal.
Alles ist möglich.
Alles ist möglich.
Ist auch, ist auch nicht so einfach zu raten.
Nee, finde ich auch.
Wer muss denn?
Ich nehme noch hier eine kleine Veränderung vor. So, ich
kann... Guess muten.
Nee, ich kann... wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme, ja.
Vielleicht nee, unsere Zweierkonstellation mal, das wäre lustig.
Ich habe mir natürlich Punkte aufgeschrieben hier. So. Für Guess. Der ist ja romantisch. Und deswegen sage ich, der ist bei 7,5. Dave ist auch so ein bisschen romantisch, deswegen 7.
So ein bisschen romantisch.
Und bei Dennis halt ein bisschen weniger, deswegen 6,5.
Na so.
Was? Dennis ist nicht romantisch?
Loverboy.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube schon, dass Dennis auch so ein Typ ist, der
Bücher nach Hause bringt. Ich glaub, so. Ja, gewisse Sachen schon, aber das, ich weiß nicht, hier in der Kombi, glaube ich, weiß ich.
Schlägst du deine Freundin? Ich frag von
jetzt hier mal
ich versuche einfach nur ein bisschen
Informationen. Nee, aber aus. Jetzt doch keine Tipps mehr, was hier das Punkteraten macht.
Ist doch kein
wie Tipp, man schlägt,
Privatleben bezogen.
Mit der Außenhand oder der Innenfläche.
Also in der aktuellen Konstellation hat sie, glaube ich, mehr Chancen, mich zu schlagen.
Okay. Dennis wird geschlagen, einer von denen.
Auch schön.
Alright, dann mache ich mal.
Ja.
Dave, 7,5. Dennis, pass auf, 8. Hotpick. Und Lee...
Hotpick. Ist das wieder so ein Pokerbegriff, oder?
Ist das ein Pokerbegriff, Hotpick?
Du meinst wahrscheinlich Hot Take.
Ja, ich meinte Hot Take tatsächlich. Ja.
Mhm. Achso.
Heißes Foto ist, von, ist was anderes.
Ja, stimmt. Ich meinte auch nicht Pick, sondern Pick, so von wegen so... Ja,
heißes
ja.
Schwein.
Achso. Auswahl. Lee ist nicht so
Lee
leicht
hier an der
Stelle.
Ich bin völlig verwirrt. What's happening?
6.
6 für mich. Du tippst mich auf 6.
Ja, ich tipp dich auf 6.
Okay.
Okay. Ich sag, Lee ist bei einer 7.
Aha.
Genauso Dennis auch. Und Guess ist bei 7,5.
Okay.
Dave und Guess bei 7,5.
Der Guess, wir sehen nicht alle bei 7,5 hier.
Alle liegen falsch mit meinen 3 Punkten, die ich dem gebe.
Mhm. Lee bei 6.
Okay.
Jo.
Ja.
Interessant, dass ihr mich hier alle ganz unten seht.
Werden wir sehen.
Das beim Shakespeare-Stoff, du.
Kannst es ja eines Besseren belehren.
Mhm, mach ich dann.
Cool.
Ihr kanntet den alle schon, ne?
Nein.
Auch nicht?
Mm-mm.
Okay.
Alter, was?
Oh, okay, Plot Twist.
Ich kannte den auch nicht.
Ah,
okay. Ja,
das habe ich mir gedacht bei dir, aber bei Dave.
Ja.
Aber
das Dave. Wäre tatsächlich ein Film gewesen, den ich mal irgendwann hätte gucken können. Ja, zu dem Zeit, als er rauskam, 1999, da war ich irgendwie nicht bei Romcoms unterwegs.
Ja, das ist nämlich genau das Ding.
Ja.
So, da habe ich halt und auch später viel coolere hat sich das Sachen geguckt.
Nicht ergeben, ja. Natalie kannte den schon, die hat aber Gnade walten lassen und den auch nochmal mit mir zusammengeguckt dann.
Mhm. Aber ich wusste immer, dass das auf einem Shakespeare-Stück basiert.
Okay.
So viel Info hatte ich schon. Ansonsten, außer Heath Ledger, war mir hier nichts bekannt.
Julia Stiles hat sie nicht auf dem Schirm?
Nee.
Okay.
Ich auch nicht.
Für mich war das so ihr Durchbruch noch vor Save the Last Dance und was da alles kam. Also.
Ja, das war ja auch voll, das Save the Last Dance.
Mhm.
Ja.
Für mich war das so das erste Mal, dass ich sie auf dem Schirm hatte.
Ja, ich kenne den natürlich von damals, der war ja voll in der Zeit, wo ich dann 15, 16 war, als der rauskam. Da
American Pie Ära.
Ja, genau, da hat man den dann auch mal mit Damen zusammengeschaut und so. Also aber das war jetzt auch erst meine zweite Sichtung. Ich hatte den damals mit irgendeiner Freundin geguckt und...
Mit irgendeiner Freundin.
Irgendeine Freundin.
Ja, ich weiß nicht mehr, welche
ich weiß nicht mehr, welche von den vielen es war.
Nee, könnte ich wirklich, also wüsste ich nicht mehr, wer es war. Es war vielleicht einfach nur eine Freundin.
Dennis hier ist
keine Ahnung.
Der Player.
Ja.
Aber jetzt
ganz Osnabrück abgegrast hier.
Ja, genau.
Wie ein Slasher.
Ja, deswegen bin ich ja mit Osnabrück auch fertig und jetzt auf Hamburg ausgewichen.
Ja, ja, klar, logisch. Ja. Ja,
Osnabrück ja war durch.
Ich verstehe.
Da ist ja auch ein bisschen mehr Auswahl in Hamburg. Ja.
Osnabrück nur noch Wüste.
Genau.
Ödland.
Karges Deutsch Ödland.
Earth Taktik. Dennis Schott.
Wie in so einem PlayStation-Spiel ist einfach so die komplette Fläche ja, ja. Ist schon einfach ausgedünnt.
Überall, wo er war. So.
Ja. Zum Glück kommt American Pie 4 raus. Wieder Opferfutter.
Den gibt's schon.
Ja, ja, ja meine ich ja damals, ja. Warst du so. Ja, ja.
Ja.
Alright.
Ja.
Okay.
Aber einer deiner wilden Tage, ja. Jetzt so bist du ja jetzt bist du mittlerweile gesettelt.
Jetzt, jetzt bin ich vollkommen zur Ruhe gekommen.
Bist ja genau, ja, bist ja jetzt in anderen Jahren.
Ja.
Okay.
Ja, basiert auf der widerspenstigen Zähmung von William Shakespeare. Und deswegen haben die hier auch den ein oder anderen Namen übernommen.
Ja.
Und es gibt so diverse Hinweise. Weil das Ganze spielt natürlich nicht zu Shakespeare-Zeiten, sondern im Heute, in Seattle, also im Jahr 99.
Mhm.
Und wir sind eben in Seattle und es geht um den ersten Schultag eines jungen Herrn namens Cameron.
Mhm.
Ne? Das ja. ist die Figur von Joseph Gordon-Levitt. Der ist zu Beginn hier unsere Hauptfigur und kommt eben jetzt an diese neue Schule, was echt ein abgefahrenes Gebäude ist, wo ich doch dachte, so ja, also diese Top-Shots von der Schule, Alter, was ist das bitte für eine geile Lage für eine Schule? Also erstmal eh so ein Hogwarts-Gebäude und dann aber direkt am Wasser. Alter, wie geil, ey. Da ja, hast du da einfach Klassenräume, wo du mal schön auf den Pazifik rausguckst. Also,
da dachte ich ja auch, ey, da wäre ich gerne zur Schule
ja,
gegangen.
Oder? Also auf jeden Fall gibt es schlimmere Schulen. Ah. Ja.
Vor allen Dingen, wo die da auf dem Schulball sind und dann stehen die in so einem Treppenhaus und denken so, Alter, es sieht, sieht aus wie so ein
Schloss.
In Wien irgendwie so ein Schloss, so, ah. Genau, wo die gerade irgendwie so einen Ball feiern. Ich so, Alter, das Schulgebäude.
Ja, ich habe ja gelesen, das steht ja in den Trail Effects, ne, dass das ursprünglich war das ein Bahnhofshotel, was so im Schlossstil erbaut wurde.
Mhm.
Und dann gab es einen großen Brandschaden und dann wurde es danach in Highschool umfunktioniert. Also das ist wirklich eine Highschool. In Seattle. Ja, abgefahren. So, und an die Schule kommt jetzt eben Cameron und verliebt sich natürlich da sofort in Bianca, das hübsche Mädchen seiner Träume. Jetzt ist das große Problem, dass Bianca es leider verboten ist, sich zu daten, weil ihr Vater hat noch eine zweite Tochter, das ist die ältere Schwester von Bianca, Kat. Und er sagt immer, du darfst dich erst daten zu Bianca, wenn Kat das auch macht. Also ist Bianca so ein bisschen...
Ja, aber du musst erklären, warum er diesen Vorwand denn bringt. Also,
weil er davon ausgeht, dass sie so kein Date haben will, weil sie ja eher anti...
Er will ja nicht, dass die Schwester nicht datet.
Genau. Ja. Und weil Kat so eben so anti ist, sind die Aussichten dafür halt überschaubar und so fühlt sich der Vater relativ sicher.
Richtig, weil die halt eine harte Außenseiterin ist und sowieso nicht datet und sowieso nicht auf diesen Partys rumgeht. Also sagt sein Vater, wenn sie nicht, dann darfst du auch nicht.
Ja, und natürlich gibt es da ein bisschen eine Vorgeschichte zu, also warum das alles und so. Aber jetzt ist das erstmal die Ausgangsposition. Und jetzt überlegt sich Cameron, okay, wenn wir für Kat also jemanden finden, den die daten möchte, dann habe ich eine Chance, Bianca zu daten. Und so wendet er sich halt an einen Kumpel, mit der ihm dabei helfen soll. Und das ist die Figur von David Krumholz. Der spielt hier seinen besten Freund Michael. Und der rät ihm dann den Bad Boy der Schule. Ein ganz mysteriöser Typ, der halt einen ziemlich schlechten Ruf hat und eigentlich auch einen Fick gibt auf alles. Das ist die Figur von Heath Ledger, natürlich. Patrick Verona. Ja, auch schon wieder eine kleine Shakespeare-Referenz. Und den wollen sie dann aussuchen, der soll jetzt derjenige sein, der Kat datet. Und so versuchen sie halt mit dem einen Deal einzugehen. Und da ist aber dann noch dieser dritte schleimige Typ, ne? Der Typ, der von Andrew Keegan gespielt wird, der ist ja auch schwer interessiert an Bianca und der gibt ihm dann Geld, also Patrick, um sich Kat zu nähern. Und ja, wie so oft in solchen Filmen ist das natürlich unter Umständen was zum späteren Zeitpunkt auffliegen könnte. Und sowieso ist das, finde ich, also wieder mal ein Film, wo alles wahnsinnig generisch ist.
Mhm.
Also das hat es wahrscheinlich davor und auch mal mindestens danach x-fach wiedergegeben. Aber wie so oft bei solchen Filmen, das Ding steht und fällt halt irgendwie mit der Chemie der beteiligten Leute und wie das Ganze dann inszeniert ist. Weil ich finde, erstmal auf dem Papier, das muss nicht schlecht sein, dass das so generisch ist. Weil wie gesagt, das basiert auf dem Shakespeare-Stück. Das ist im Grunde auch dann die Blaupause für das Generische, wenn es um diesen Stoff geht. Aber es ist ja schon recht nett besetzt. Also wir haben hier auch als Direktorin noch Allison Janney, auch wenn die wahnsinnig kurz nur abgefrühstückt wird. Mhm. Und die beiden Schwestern, also Kat wird eben von Julia Stiles gespielt und Bianca von Larissa Olyanic, die jetzt nicht so groß geworden ist, ne, wie Julia Stiles, aber die könnte man trotzdem aus anderen Sachen kennen, vor allem Serien. Und die beste Freundin von ihr wiederum ist zu Beginn noch Gabrielle Union.
Nicht zuletzt mal in dieser Episode. Was ist da los, Dennis? Hast du deswegen die beiden Filme gepickt?
Bist natürlich.
Gabrielle Union-Fan.
Natürlich. Nee, ich bin großer Larry Miller-Fan, deswegen.
Ist der auch da im anderen dabei?
Nein, so. Aber in dem hier.
Ach so, ja gut, aber die hast du natürlich in beiden Filmen.
Die habe ich in beiden Filmen, aber den wollte ich hier unbedingt nochmal rausstellen, weil den sehe ich immer sehr, sehr gerne. Den fand ich, glaube ich, am besten bei Kiss Kiss Bang Bang als der Produzent.
Mhm. Also Gil Younger ist natürlich auch der Regisseur von Get Smart, Bruce and Lloyd, den ich neulich hatte. Und er war der Police-Chef. Hm? Also Larry Miller hat praktisch den Police-Chef dieser Unit da gespielt.
Mhm.
Und jetzt ist er hier wieder unter dem Regisseur als Vater, aber natürlich sehr sympathisch in seiner Rolle.
Ja, als Gynäkologe.
Ja.
Man könnte vielleicht noch erwähnen, dass die Mutter nicht mehr lebt.
Mhm.
Und er hat natürlich am meisten Angst vor Schwangerschaft, deswegen dürfen die Kinder halt auch nicht daten, weil er das von der Arbeit kennt und das ist so seine rote Fahne, die er wehen sieht an allen Enden, dass die Kinder schwanger werden.
Ich finde doch ziemlich lustig, dass er gesagt hat, ja, ich weiß schon, wie das läuft hier, euer Dawson's Creek-Scheiße hier und so weiter, mit dem ich wechsle die Betten und so, wie ich gerade Bock habe. Ich habe Dawson's Creek schon mal gesehen, 2-3 Folgen hat er gesagt. So, die Referenz war schon auch sehr lustig.
Ja, ich finde, das ist eh ein krasses Produkt seiner Zeit. Also auch mit, klar, der Style, die Klamotten, die Musik und so, das ist schon alles sehr Ende 90er.
Ja, ich kannte auch den Song vor dem Film, also von Letters to Cleo, I Want You to Want Me. Ich kannte das Schulgebäude, hatte ich also vorher in dem Musikvideo schon mal gesehen, bevor ich überhaupt den Film kannte und war dann am Ende des Films so, ach krass, das ist hier raus.
Kanntest du Safe Harris auch, die Band? Die hier auftreten auch?
Ja.
Die waren ja auch im Begriff auf jeden Fall, so in Ska-Kreisen und so.
Mhm. Ja.
Sind schon nicht klein.
Nö. Das passte damals auch sehr gut in meinen Musikgeschmack insgesamt. Diese Songs liefen einfach auch auf den Partys, auf denen ich dann war. Zumindest zu der Zeit, als noch Mädels anwesend waren. Danach ging es dann zu Pennywise und NoFX und so über.
Ja,
Dennis hat sich zu der Mucke bewegen können, Alter.
Müssen.
Aber es ist auch so ein typisches Soundtrack-Ding, so die College-Filme von damals, dass sie so ein Soundtrack von Blink-182 und so drauf haben oder irgend so Songs von irgendwelchen Indie-Bands und so. Ja. Die sind ja damals auch in den CD-Regalen da immer aus den rausgesprossen, jeden Monat neue.
Ja. Wie hat euch das gefallen? Lee. Erzähl doch mal.
Ey, mir hat das richtig gut gefallen.
Der geht mir heute so auf den Sack.
Ja, allerdings, Alter. Und ich mache dreimal die Woche mit ihm die Episode.
Komm zu uns.
Verstehst du die Krux, Alter?
Ey, es tut mir leid,
Lee hat sich tagelang überlegt, wie er uns einfach mal richtig poppen kann, Alter.
Nein, Alter, ich fand den ausgesprochen charmant. Also, ich meine, wie geil ist denn die Chemie zwischen Heath Ledger und Julia Stiles?
Ja, aber nicht nur die. Sondern die Chemie allgemein von den Figuren.
Ja, alle. Wie geil ist Allison Janney in diesen zweieinhalb Szenen? Die ist ja wohl so geil. David Cromwell kommt schon mit harten Jake Johnson-Vibes daher, aber trotzdem halt funktioniert natürlich super gut als dieser beste Freund. Finde ich
großartig.
Und ey, also ganz ehrlich, das ist wieder mal ein Beleg, finde ich, eben dafür, du kannst halt auch die generischste Geschichte ever erzählen. Wenn du das gut inszenierst und gut besetzt und es gut gespielt ist, dann funktioniert das. Und so ging es mir hier. Ich fand das echt ausgesprochen charmant. Diese Musiknummer, die er da über die Lautsprecher singt, Alter, wie geil.
Das ist legendär.
Ja, also Hammer,
das ist schon eine großartige
Filmgeschichte
geschrieben.
Und das fand ich dann ja auch bei nicht noch ein Teenie-Film geil, als er dann die Szene ja persifliert und Janie's Got a Gun singt und sie dann halt von der Schulpolizei quasi eingekesselt wird.
Stimmt, ja. Okay.
Sie hieß dann ja Janie. Das war ein guter Film da hinterher.
Hm.
Aber ja. Überraschend. Mal wieder, Lee.
Ja, allerdings.
Nee, ich finde es auch, also ich finde die Figuren für so einen Teenie-Film oder wie soll man das nennen, halt für diese Sorte Film, erstaunlich tiefgründig. Also, das hat mich gewundert, weißt du, dass also gerade auch so, was diese Schwestern-Dynamik angeht und so.
Ja.
Hat mir auch gut gefallen.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass der Film halt seine Figuren auch mag und gerne
hat. Ja, genau,
das ist
richtig,
halt, und das kommt halt rüber. Ja,
das
so.
Mit Herz inszeniert. Ja.
Und dann können auch die Klischees bedient werden, ist völlig scheißegal, wenn du die Konstellation der Figuren und die so magst, wie sie geschrieben sind. Und die Vater-Tochter-Beziehung ist auch irgendwie niedlich zu seinen zwei Mädels und so. Und dann am Ende, wo er sagt, so, ja, sie lässt mich wenigstens noch mitspielen, so, weißt du, die andere, wo er weißt du, so, wo Kate sich halt vernachlässigt gefühlt hat. Und dann hat er gesagt, so, ja, brauchst du nicht vernachlässigt gefühlt, weil du bist die Selbstständige von euch beiden. Auf dich muss ich nicht so ein Auge werfen und so. Also es sind schon tolle Dialoge bei, ich mag den sehr. Und Alter, wie cool sind auch die ganzen Lehrerrollen, Alter.
Ich wollte gerade sagen, also der hier Mr. Morgan, ja, Daryl Mitchell, den spielte, fand den damals schon super und ich finde den immer noch super witzig.
Der ist schon super, ja, weil er ihn einfach rausschickt und er ihn einfach nicht leiden kann. Ja. Aber Mr. Chapin war auch geil. Ja. Bei dem sie nämlich geflasht hat und der sich erstmal so voll reserviert und so redet und dann setzt er sich auf dieses komische Modell drauf und quiekt dann kurz so. Das ist so unfassbar witzig.
Ja, auch mit Pfeil, Alter, im Arsch. Da muss ich auch mal krass lachen.
Stimmt, das war auch mega, ja.
Vor allem, wie beiläufig das passiert. Ne? Also, im Hintergrund kriegt er halt diesen Pfeil in den Arsch.
Und
sie unterhält
sich halt weiter, so, weißt du, ja, genau.
Und dann in einer der nächsten Szene setzt er sich kurz hin und dann so, ah. Und wo du riechst mir, ach, okay, da war ja was, so, er hat ja den Pfeil in den Arsch bekommen.
Da habe ich auch gut gelacht.
Sehr schön.
Ja.
Ja, deswegen, also so What's Not to Love, Alter. Das ist doch
zwischendurch gab es echt
so ein schöner Film.
Voll. Also in der damaligen Flut aus diesen ganzen College-Comedy-Romcoms ist der neben Mean Girls und hier Easy A später war das für mich so die Speerspitze. Mhm. Fand ich schon, 10 Things I Hate About You, fand ich schon groß, ey. Mhm. Und ist immer noch gut, tatsächlich. Also funktioniert.
Ja, definitiv. Also ich...
Richtig guter Vertreter seines Genres.
Ich wüsste keine 10 Things, die ich daran haten kann. Also ist ein Film, den ich sehr liebe.
Hab ich mir schon gedacht, ich meine, diesen Monolog am Ende spielt sie schon auch echt geil.
Ja,
macht sie richtig
stark,
gut.
Alter.
Ja, da fand ich die tatsächlich noch gut, aber später hat die für mich auch Filme ruiniert.
Nein, die ist ja auch keine gute Schauspielerin.
Also mich dann Dexter, das war für mich der Untergang von Dexter, wo sie dann aufgetaucht ist in der Endstaffel.
Und deswegen bin ich auch so an den Film halt rangegangen, weil ich dachte, boah, ich bin mal echt gespannt, ob der irgendwas reißen kann.
Ja.
Aber
die Tanzdiener auf dem Tisch hat tatsächlich dafür gesorgt, dass sie für Save the Last Dance, nicht Save the Last Dance, doch Save the Last Dance dann engagiert wurde.
Ja.
Mhm. Ich habe die irgendwann vor 2 Jahren, ich glaube in irgendeinem hier The Orphan oder wie er hieß
der
so?
Der Horrorfilm?
Ja, da gab es doch so ein Prequel zu und da spielt sie dann so eine Adoptivmutter und da dachte ich so, Moment. Das ist Julia Stiles, wo kommt die denn her? Die habe ich ja schon 20 Jahre nicht mehr gesehen.
Ja, so ging es mir bei Silver Linings Playbook, weil da habe ich sie auch jahrelang nicht gesehen und dann auf einmal war sie da im Line-Up und dachte so, oh, okay, die gibt es auch noch.
Ja
und cool. Ist eben aktuell in der Pre-Production für ihren Langfilm.
Hast du mir erzählt, die wechselt das Department. Schau mal, wie es da funktioniert.
Regie. Michael,
als Schauspieler bin ich jetzt nicht der Mega-Fan von ihr.
Nee, ich auch nicht.
Ja, ich hatte
aber
mir
David Crumholtz wiederum, den muss ich mal positiv erfreuen, den finde ich großartig. Den habe ich ja auch in diesen ganzen HBO-Serien hier The Deuce und so war er dabei im Hopcast und so. Und der war hier auch so mega, Alter.
Mhm.
Lord of the Dance, Alter, auf dieser Hausparty. Don't you know it, Lord of the Dance? Alter.
Ja, findest du nicht, dass der krasse Jake Johnson-Vibes
voll,
hat?
Ja, der Vergleich ist nicht schlecht. Der passt auf jeden Fall.
Ich hatte mir auf der Blu-ray den 10 Jahre danach Rückblick angeguckt, wo halt diverse Leute aus dem Film interviewt haben, auch Regisseur und die Drehbuchautorinnen. War schon sehr sympathisch. Also die waren sich bei vielen Aspekten halt unsicher. Der Regisseur hat halt echt schon auch eine Vorstellung von dem Ganzen gehabt. Meinte aber bei dem einen oder anderen Aspekt war es halt einfach so ein Glücksding, wo er halt im Nachhinein natürlich mega happy war, dass es dann so auch funktioniert hat.
Mhm. Kannst du den mal erwähnen? Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht.
Jill Junga.
Doch, Guess hatte den eben schon erwähnt.
Ja.
Ach so, echt?
Lustigerweise kannten wir den vorher schon, weil der Regie für Der Ritter Jamal, glaube ich,
Black Knight.
Den hat mir mal in der Scene Preview
gesehen. Den habe ich auch gesehen.
Martin Lawrence.
Martin Lawrence, so ein Zeitreise-Ding, wo der plötzlich dann im Mittelalter ist. Alter.
Super.
Ja, also es ist auch genauso, wie es sich anhört.
Ja, gut, ähnliche Qualität wie Bruce und Lloyd wahrscheinlich. Ich weiß nicht, warum er jetzt 10 Things I Hate About You, der sticht auf jeden Fall vor aus seiner Filmografie.
Ja, voll. Mhm.
Ja, der sticht schon sehr weit raus.
72 Regie-Credits, Alter. Der hat natürlich eine Menge gemacht.
Ja.
Viele Serien und so.
Waren noch die beiden Drehbuchautorinnen, Kirsten Smith und Karen McCullough, die haben Legally Blonde und House Bunny gemacht. Das passt ja auch echt voll da rein.
Aber schreiben auch zusammen, ne?
Ja, genau. Die haben beides auch zusammengeschrieben. Auch nicht viel mehr, was jetzt großartig heraussticht, aber
Wobei da ja auch ein neuer Teil kommt, ne? Die sind wahrscheinlich dabei, den dritten zu schreiben.
Ja.
War ja auch nicht der letzte Ansatz oder der war auch nicht der erste Ansatz, glaube ich, so eine Shakespeare-Verfilmung in so ein College-Szenario zu packen, weil ist, ich kann mich an diesen O erinnern,
wo sie die Nutella-Story dann aufgenommen danach, haben. Meine ich?
Der war danach.
Ja.
Aber hat natürlich auch eine krasse Riege an Jungstars damals hier mit aufgenommen. Hier,
Deswegen, es wäre mal interessant zu wissen, welches wirklich der erste Ansatz in die Richtung war. Mhm. Weil es gab ja schon immer auch eben so Adaptionen von Shakespeare-Stoffen ins Jetzt.
Ja, genau.
Aber das mal in so ein in so einen Teenie-Film.
Aber es kam mehrere dann hinterher.
Ja, 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 eben. Also O war ja relativ relativ dicht nach Save the Last Dance auch und so.
Bin mir nicht sicher. Roots of Attraction war, glaube ich, auch ein Shakespeare, eine Shakespeare-Vorlage, bin mir nicht sicher. Aber gab dann einige in der Richtung. Mhm. Okay, habt ihr noch was?
Nö.
Danke,
Nö.
Ju. Guter Beitrag.
Ja, voll cool.
Alle mit Leben offensichtlich.
Den auch mal endlich gesehen.
Ja, und erfolgreich war das Ding hier.
Ja.
Können wir noch erwähnen. Budget stimmt. 30 Millionen, 53,6 eingespielt. Das ist schon ganz gut.
Achso, war der erste US-Film, wo Heath Ledger dann auch mitgespielt hat. Vielleicht kann man das mal sagen.
Stimmt, ja.
Aus UK.
Und das ist auch ganz cool, weil er hat natürlich seinen australischen Akzent und dann hat er natürlich in der Rolle hat er dann erwähnt, dass er 10 Jahre in Australien gelebt hat. Und,
Auf jeden Fall. Haben sie ganz gut vermischt.
Ja, ja. So muss er sich natürlich nicht auch dann amerikanisieren.
Naja, hat ja in Australien lange auch in der Soap mitgespielt.
Mhm.
Einer von denen.
Mhm.
Ja, klappt auch super. Weil er freundet sich ja dann auch mit dem noch sehr kleinen Joseph Gordon-Levitt an.
Er macht das schon auch sehr charmant. Ich kann schon auch verstehen, warum Heath Ledger da so ein bisschen, also warum der hinten raus eine Karriere hatte, aber irgendwie auch alle beteiligten Leute, finde ich.
Ja, finde ich auch. Auf alle Fälle. Alright.
Jo.
Punkte?
Jo.
IMDb 7,3, Metascore 70. Das ist schon ganz gut für so eine College-Comedy.
Mhm.
Und Letterboxd, Alter, 4,0.
Ja.
Da sind die richtigen Leute.
Ja, alle habt auf 7,5 getippt, alle haben sich verhauen. Das ist eine 8 für mich.
Der schließe ich mich an.
Bist auch bei einer 8.
Ich bin bei einer 9.
Wow.
9 von Dennis.
Alter.
Eieieiei.
8 von mir.
Alter, okay.
Wow.
Klingeln wir nochmal. Zu dritt.
Voll daneben gehauen mit den Punkten, ey.
3x8, 1x9. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so euphorisch hier abläuft.
Nee, ich auch nicht.
Mensch.
Da sind
die nächste Nullrunde, die ich mir vorgenommen habe.
das war aber hier auch klar.
Warum war das hier so klar? Du
wolltest dich ja wohl mal Ziele setzen dürfen.
Naja, ich meine, du hast hier den Rom-Com-Joker sitzen. Das ist schwierig.
Rom-Com-Horror-Slasher-Joker, Jallo-Joker und keine Ahnung, wo du ihn noch einsetzen willst.
Also. Joker-Joker.
Ja.
Cool.
Was?
Ja, misleading.
Nice, Dennis.
Sehr schön, ja. Ja, ich rechne mal hier. Warte mal, ich bin dann dran, ne?
Ja, genau.
Dann fange ich vielleicht erstmal an. Zwischenzeitlich ist unser Essen auch gekommen. Ihr müsst Bescheid geben, wenn ihr irgendwo eine Pause einlegt.
Ey, das ist Larifari-Phase. Wir brauchen keine Pause. Ihr isst einfach hier neben der Aufnahme.
Also nee, das machen wir hier nicht.
Wie machen wir nicht?
Hier ist kein Platz, Digga. Wir haben Pizzen bestellt.
Machen wir danach.
Wo zur Hölle sollen die hin?
Beistelltisch?
Okay, danke. Hast du ein Mise en Place vorbereitet? Kommt das jetzt hier reingerollt?
Können wir nicht einen Beistelltisch bestellen aus dem Supporter-Pool?
Ja, so Teewagen.
Ja, so eine Teewagen, genau.
Das wäre super. Klingt doch toll.
So. Ich habe einen Film mitgebracht, den habe ich tatsächlich so ein bisschen an unseren Gästen orientiert.
Ist er hässlich? Sorry, Boys.
So geil, wie er sich selber am meisten dafür feiert. So, ihr habt keinen Witz gemacht.
Putzig. Ja, klar, dass nur ich den witzig finde.
Ja, sorry. Bodyshaming. Hin und wieder. Fandst du gut?
Ich fand
war
okay.
Ach, für dich war das Bodyshaming, siehst du? Dann müsste sie auch wirklich als hässlich bezeichnen, wenn es Bodyshaming wäre.
Oder ist das Bodyshaming, also mit U, D, D?
Ah,
so.
Aha.
Nice. Okay. Nee, ich sehe es gestern insofern nach, weil immer, wenn ich irgendwo reinhöre in eine ältere Episode von euch, Alter, da sind so viele gute Witze von gestern dabei.
Was?
Ja. Hm. Die kriege ich oft gar nicht mit. Ne? Auch hier wahrscheinlich, ich muss mir die Folge auch diesmal dann doch im Nachhinein anhören, weil ich glaube, ich krieg mal nur am Rande die ganzen Dinger von ihr mit, die du so zwischendurch droppst.
Und Dennis berichtet ja auch darüber, dass wir euch ja öfter mal auch beleidigen bei uns.
Ja.
Insofern soll ja keiner sagen, dass ich das hinter eurem Rücken mache. Ich beleidige euch auch, wenn ihr hier vor Ort seid und direkt neben mir sitzt. Also gleiches Recht für alle.
Ja.
Fair enough.
Ja.
So.
Seriously? I mean, what did they do to deserve this?
Stallone auch nochmal gesappelt.
Ja. So. wie gesagt, den Film, da dachte ich, das sieht nach einem Film aus, der hätte auch bei den Bastarden auftauchen können. Und deswegen dachte ich, bringe ich den jetzt hier. Ich erzähle mal erst die Handlung. Also wir sind in den 80ern, das ist vielleicht wichtig. Der Film ist Hard 80s. Und die Zusammenfassung auf IMDb, das ist wieder mal so ein Einsatzding, wo ich mir denke, okay, damit ist es eigentlich nicht getan, aber die lautet halt, ein Teenage-Mädchen freundet sich mit einem mutmaßlichen Highschool-Slasher an. Und das ist es schon auch im Kern, aber ich erzähle mal ein bisschen weiter. Also dieses Teenage-Mädchen, die ist eben Schülerin an der Highschool, heißt Paula Carson und hat zwei Typen um sie rum, die sie beide tierisch gut finden. Mit dem einen ist sie schon so ein bisschen semi zusammen und der andere, der interessiert sich halt stark für sie und irgendwie findet sie den mysteriös spannend. Hat viel damit zu tun, dass dieser Typ, Brian, der wurde jetzt nach 5 Jahren aus einer psychiatrischen Klinik entlassen, wo er jetzt eben die letzten Jahre war, weil er vermeintlich seinen Vater umgebracht hat.
Alter, das kommt mir super bekannt vor.
Okay. Der andere wiederum, mit dem sie jetzt eben zusammen ist, das ist so ein bisschen so ein Bad Boy oder macht zumindest tierisch einen auf Bad Boy und fährt ein schickes Auto und so und ja, hat natürlich keinen Bock, dass sie mit dem anderen Typ rumhängt und den bezeichnet auch immer als Weirdo und so. Wir erfahren dann zwar im weiteren Verlauf, dass die beiden früher mal gute Freunde waren, aber jetzt sind es eben irgendwie nicht mehr, weil der Typ jetzt halt die letzten Jahre da in der Anstalt war. So, nachdem der jetzt wieder raus ist und die eben sich jetzt in diesem Love Triangle da an ihrer Highschool rumtreiben, sterben plötzlich wieder Leute. Jetzt gehen natürlich alle davon aus, dass Brian jetzt auf alte Methoden zurückgreift und das eventuell eben mit Paula zu tun hat, weil er halt hinter der her ist und deswegen irgendwie andere Leute aus dem Weg räumt oder wie auch immer. Aber da sind Lehrer dabei, da sind Mitschüler dabei und manche werden erwürgt, andere werden aufgeschlitzt und so. Ja, das ist die Story des Films. Das Ganze ist im Jahr 89 veröffentlicht worden, obwohl es 87 schon gedreht wurde und heißt Cutting Class. Und das Schöne daran ist, der Bad Boy Dwight wird von Brad Pitt gespielt. Und der, auch hier, ne, vorhin hattest du eine 30-Jährige, die eine College-Studentin spielt. Hier haben wir halt Highschool-Schüler. Er war 24 beim Dreh. Aber war sein erster Kinofilm in den USA. Der hat davor schon eingedreht, oder zumindest ist auf in seinen IMDb-Einträgen einer davor. Dadurch, dass der hier aber schon 87 gedreht wurde, weiß ich nicht, ob das genau hinhaut. Der andere wurde aber irgendwie nur in Serbien und Portugal veröffentlicht in den Kinos und in den USA war das so ein Direct-to-Video-Ding. Und deswegen war das genau genommen der erste Kinofilm, den Brad Pitt in den USA hatte.
Okay.
Ja. Regisseur Rosbo Pallenberg, ein Brite, den wir schon mal in anderen Departments hatten, weil der ja hat eine lange Zusammenarbeit mit John Boorman gehabt. Und dann war der zum Beispiel Autor von Excalibur oder dann war er so Creative Associate bei Deliverance. Und hat halt immer wieder mal bei so Boorman-Projekten mitgemacht. War dann auch beim Exorzist 2 als, hat er uncredited Regie gemacht. Und da auch geschrieben, ebenso gibt es noch einen Kurzfilm zu, also mit so einem Alternate Opening zu Exorcist 2. Da hat er auch uncredited Regie gemacht und damit ist das von seinen 3 Regie-Credits eigentlich sowas wie der Debütfilm, weil die anderen waren ja uncredited. Und der hatte halt dadurch, dass der aus diesem John Boorman-Umfeld kam, so ein bisschen Hype und so haben sie dann nämlich auch die Schauspielerin überredet, die hier Paula Carson spielt, weil die wollte das eigentlich nicht machen. Und dann kam aber ihr Agent an und hat gesagt, hier, der Typ, der hat ein bisschen Hype und so, weil eben enger Vertrauter von John Boorman und der macht jetzt seinen Debütfilm und macht da mal mit. Ja, Paula Carson wird von Jill Scholin gespielt. 36 Credits, ich habe nichts davon gekannt, also das ist jetzt auch niemand, der mir sonst größer bekannt wäre. Und Brian Woods wird von Donovan Leitch gespielt. Donovan Leitch Jr., wohlgemerkt, der Sohn des Musikers, Donovan.
Aha. Ja, kenne ich von meinem Vater noch. Der hatte Platten davon.
Ja, Guess kennt den bestimmt.
Ja klar, auch. Ist mit einem Flugzeug abgestürzt und dann umgekommen.
Okay.
Relativ jung.
Du kennst wieder die Happy Stories davon.
Mit einem Segelflieger, ja.
Relativ jung, wirklich?
Naja, was heißt relativ jung, irgendwie mit 60 oder so, aber...
Oh, aber von Jill Scholin habe ich was gesehen, nämlich Stepfather. Das ist ja auch ein relativ bekannter Film.
Ja. Okay.
Mit
mehrere Teile von zwei Stück.
Ja, genau. Ich. Mit Terry O'Quinn als in der Hauptrolle. Der ist schon, der ist schon cool.
Okay. Ja, das Schöne ist, also Jill Schoelen, die hat mitgespielt bei Babes in Toyland mit Keanu Reeves.
Klingt gut.
Von 86.
Zum Beispiel nur die Band.
Gibt es eine Band, die so
heißt? Gibt es eine Band, die heißt Babes in Toyland.
Okay. Ja. Ja, das war ein Film mit Keanu Reeves. Und da hat sie durch die Dreharbeiten hat sie dann Keanu Reeves gedatet.
Okay.
Hat sie hier genauso gemacht, weil hier war sie dann nach den Dreharbeiten mit Brad Pitt verlobt.
Oh ja.
Richtiger weiblicher Pete Davidson.
Voll, ja.
Nur die Bose abgegriffen.
Ging aber wohl nur 3 Monate und dann hat sie ihn in Budapest, hat sie sich von ihm getrennt.
Richtig schlauer
Move. Auch noch in so einem fremden Land so.
Ja, ja. Richtig schlauer Move, sich von Brad Pitt dann zu trennen, naja.
Ja, es war eh lustig, ne? Weil der Produzent war hier stark dagegen, dass Brad Pitt besetzt wird. So, der Regisseur hat sich hart für ihn eingesetzt, ist dann knallhart hingegangen und hat dann ein paar Frauen eingesammelt, die zum Produzenten gebracht und die mussten alle bestätigen, dass sie Brad Pitt heiß finden. Bis der Produzent gesagt hat, ja, okay, gut, dann scheinbar doch.
Mhm.
So.
Die waren noch nicht in Osnabrück vorher.
Nee. Da gab es ja auch keine Frauen mehr, aber zu dem Zeitpunkt noch.
Ja, und das Ganze ist halt wirklich hart 80s. Also der Autor, ich meine, die Geschichte ist halt auch, es ist alles sehr offensichtlich und natürlich sind die Morde so aufgezogen, ganz Giallo-mäßig, dass du halt nur würgende Hände siehst oder einen Schatten oder halt den Typ von hinten, jemand mit der Axt und so. Und die haben es auch clever gemacht, insofern, dass der Typ, der die Morde begeht, das war ein Body-Double, so dass du die Physis auch nicht irgendwie einem zuordnen konntest. Und natürlich spielen die hier damit, dass halt mehrere Leute in Frage kommen. Weißt du, dass halt Brian mit seiner Vergangenheit und dann natürlich auch Dwight mit seiner Art. Und dann gibt es aber hier halt auch Mörder, viele Lehrer, die alle Paula irgendwie hinterhersteigen auf zum Teil wirklich creepy Methoden, auf die da zurückgreifen. Muss sie so irgendwie als Modell im Kunstunterricht so halbnackt dann da sitzen und dann sagt er, ja, jetzt hier, wir müssen die Muskeln genau zeichnen können, deswegen habe ich jetzt hier einen Apfel hingelegt, bück dich doch mal und heb den Apfel auf so und in der gebückten Haltung soll sie dann stehen bleiben. Und der andere macht es dann auch so, ja, komm mal mit, ich habe ein Geschenk für dich, führt sie dann in ihr Klassenzimmer und hat das auf den Boden gelegt und sie in ihrem kurzen Rock bückt sich dann, damit er halt schön dahinter stehen und gieren kann und so. Und weil das aber auch andere Leute mitkriegen, wird das dann auch so aufgezogen, als wäre das halt für den Mörder auch ein Motiv, irgendwie dann diese Leute unter Umständen umzubringen und so, weil creepy und so. Mhm. Ja, einer der Lehrer, Roddy McDowall, ein Brite, den man auf jeden Fall auch schon gesehen hat, weil der einfach...
Caddyshack.
War der in Caddyshack dabei?
Glaub schon, ja.
Ey, 217 Credits. Fright Night war er, glaube ich, hatte er eine recht prominente Rolle und auch Cleopatra, den Alten und sowas, sehr wahnsinnig viel gemacht.
Ja, ja, den kennt man.
Auf jeden Fall. Martin Mull kennt man auch, das ist hier der spielt
Class of Sheila hat er, glaube ich, auch mitgespielt.
Okay.
Den ich hatte. Hm.
Martin Mull spielt hier den Vater von Paula, weil der geht nämlich gleich zu Beginn, also das Ding geht damit los, dass ein Paperboy so durch Suburbia fährt und halt die Zeitung immer wegwirft und das ist halt auch schon so schlecht gemacht, Alter. Du siehst, wie er die Dinger wegwirft, zum Teil siehst du, dass sie so in der Luft aufgehen und dann ist aber der Shot, wie die Zeitung landet, immer der gleiche, so ein Close-Up auf den Asphalt, wie dann einfach so die Zeitung ins Bild fällt. Mhm. Und das ist dann so eine Sequenz, wie halt der Junge da langfährt und dann landen wir eben bei einem Haus und sehen dann, wie die Zeitung da landet und dann kommt Paula in einem T-Shirt, was sie sich immer so runterziehen muss, damit man ihre Unterwäsche nicht sieht, warum auch immer sie dann so rausgeht, um die Zeitung aufzuheben. Eigentlich auch nur, um sie ihrem Vater wegzunehmen, weil der ist nämlich Staatsanwalt, das hat auch noch eine Bewandtnis natürlich, und der möchte sich jetzt mal eine Auszeit gönnen und will jagen gehen. Und kommt da an in kompletter Montur, ne, und will sich gerade dann verabschiedet sich dann von ihr und sie nimmt eben die Zeitung an sich, die er dann nehmen will, und sie sagt, nee, dann regst du dich nur wieder auf und so, und du sollst dich ja jetzt entspannen und geh mal jagen. Und weist aber schon darauf hin, dass er ein schlechter Jäger ist. Und kaum da angekommen, wo er dann jagen will, steht er so planlos da im Sumpf rum und will auf irgendwelche Enten schießen. Und dann kommt aber ein Typ mit einem Bogen, Pfeil und Bogen, und schießt halt so einen Pfeil in seine Brust. Und dann sehen wir also, ah, okay, der Typ, der hier die Morde begeht, der hat halt schon mit dem Vater losgelegt. Ja, also scheint so auszusehen, als gäbe es eine Verbindung zu Paula schon von Beginn an. Und das zieht sich dann halt hier jetzt über 91 Minuten durch, dass du halt den Film überrätseln sollst, wer hier die Leute umbringt. Und das ist aber zu keinem Zeitpunkt jetzt irgendwie krass gory. Es ist stellenweise viel eher so, dass du dich wieder fragst, so, warum verhalten sich die Leute so rekordbescheuert? Mhm. Wenn es dann zur Auseinandersetzung kommt, ist es manchmal auch so, dass die irgendwie halt, also jeder hätte Platz, in sonst eine Richtung wegzurennen, aber sie stehen sich so ewig gegenüber und versperren sich den Weg und alles so Sachen. Also ja, man muss hier schon sehr viel glauben und in Kauf nehmen, aber trotzdem sorgt das an der einen oder anderen Stelle dafür, dass du halt lachen musst. Also man kann sich drüber lustig machen. Das klappt tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ganz gut. Aber wild. Und ich habe dann recherchiert und festgestellt, das ist wieder einer dieser Filme, die in Deutschland komplett unter anderen Namen verbreitet wurden. Ne? Also dieser hier heißt Todesparty 2.
Geil. Ich hätte schon Bock drauf.
Ich wollte schon gerade sagen, hätte man nicht gebracht, den Film. Aber mit dem Titel hätte man den auf jeden Fall gebracht.
Oder?
Ja, so. Definitiv.
Ich hatte gerade schon eine Idee für ein Thema, wo der reinpasst.
Es gab eine Fernsehfassung davon. Also sowieso die VHS-Veröffentlichung, die wurde erstmal um 20 Sekunden gekürzt, um so eine nicht unter 18 Einstufung zu bekommen. Hat nicht geklappt, wurde indiziert. Dann gab es eine hart geschnittene Fassung, die so für nicht unter 16 dann im Fernsehen ausgestrahlt wurde. So. Und da wurde wohl dann auch eine DVD veröffentlicht und das aber unter einem anderen Titel, nämlich High School Murders. Mhm. So, unter dem Titel lief der im Fernsehen. Und dann hat es eben ein paar Jahre gedauert und irgendwann 2015 wurde das Ganze dann aufgehoben und so kam dann eben auch eine ungeschnittene Fassung raus und heißt eben Todesparty 2, Alter. Und der Witz ist, Todesparty 1, ich habe das recherchiert, weil ich eben verwirrt war wegen dem Titel, Todesparty 1 ist von 1986, Todesparty 3 wiederum von 1980.
Mhm. Macht Sinn.
Ja, ist klar.
Das ist, ne, die Logik.
Geil.
Alter, das ist so abgefahren.
Kann nur gut sein.
Also Slaughter High von 86
den
ist Todesparty 1. Hat auch überhaupt nichts mit diesem Film zu tun.
Ich glaube, es ist auch ein britischer Film, kann das sein?
Das weiß ich nicht. Und dann Terror Train von 1980 ist Todesparty 3.
Geil.
Und ich dachte dann so, ja, okay, dann spielen sie halt alle irgendwie in der Highschool. Aber ist nicht so. Der eine ist am College und sonst. Also die haben gar nichts miteinander zu tun. Dann war ich erst recht verwirrt, weil wenn du hier auf die bei IMDb auf die Titel gehst, wie die Dinger noch heißen, dann steht da auch ein deutscher Videotitel dabei. Und das ist aber nicht hier, wie ich gerade gesagt habe, Highschool Murders. Deswegen ist das ist da falsch hinterlegt. Alter, und der deutsche Videotitel bei laut IMDb ist Profession Tuer. Und das ist der französische Titel von Accident Man.
Ah ja, da ist der Zusammenhang, okay.
Verrückt.
Also ist offensichtlich ein Fehler, aber ja, steht da in einigen Sprachen, steht auf jeden Fall sowas wie Profession Tuer, also Beruf Morden. Mhm. Und ja, das ist definitiv nicht der Titel dieses Films. Auch wenn Todesparty 2 jetzt nicht groß, also weil es gibt keine Party, auf der viele Leute sterben und so. Aber so geil random, ey.
Ja, Mann.
Naja, stimmt nicht. Also es gibt schon so eine Art Tanz, aber also nicht diese Party, von der hier im Titel gesprochen wird. Und natürlich gibt es eine...
I love you, baby. Gibt's die auch?
Es gibt eine Referenz an Freitag der 13. Und dann gibt es hier eine Todesszene auf einem Trampolin, die, wie ich gelesen habe, oft in anderen Horrorfilmen zitiert wurde.
Ich schätze mal in... den hat ja Dings auch aufgegriffen hier.
Da ist noch eine Fahnenstange involviert.
Ach so.
Mit diesem Trampolin.
Ich habe jetzt an Thanksgiving gedacht, weil da kommt ja auch
ein Trampolin. Ja, aber das ist es.
Ist das das?
Laut IMDb ist das eine der, eins der Zitate, ja.
Ja, aber das hatte ich jetzt sofort im Kopf, weil da gibt es ja auch die relativ präsente Szene.
Und es wird wohl oft kopiert, also das stammt aus dem Ding.
Wow.
Toll, ne? Ja, und es ist halt wirklich durchwachsen. Also es hat voll nette Momente, aber in der Summe, Alter, und das ist halt auch, das Coole ist halt, du siehst natürlich auch hier wieder, Brad Pitt kocht auch nur mit Wasser und der war hier noch nicht gut. Mhm. Das ist schon sehr bemüht und er ist auf jeden Fall
Stets bemüht.
Mit Elan bei der Sache. Aber das.
Aber es ist schon erstaunlich, wie viel A-Lister aus Hollywood in diesen Genre-Produktionen damals irgendwie groß geworden sind.
Naja. Ja, das wäre das Thema gewesen. George Clooney, DiCaprio. Genau. Ja, George Clooney in Grizzly 2, DiCaprio in Critters 3.
Da aber auch ganze Listen von, ne? Ja, so genau. Von A-Listers,
that appeared
in B-Movies.
Ja. Was also. Wir bei Troma auch dann wieder hatten, ne?
Ja,
stimmt, das ist
schon witzig.
Tomei und so. Mhm.
Aber hier die Todesparty-Reihe ist eigentlich auch ganz geil. Also Slaughter High fand ich ganz cool. Und Terror Train ist ja mit Jamie Lee Curtis. Mhm. Und David Copperfield.
Ich glaube, die haben schon potenziellen Gast am Start.
Ja.
Ja, bietet sich an.
Ja, wenn ihr richtig viel Spaß haben wollt, dann holt ihr mich dazu.
Ja, der Slasher-König der Banausen.
Schalten irgendwelche Genre-Fans ein und denken so, Alter, was für ein Wichser.
Das hier.
This will be no fun at all.
Ja.
Ja, Cutting Class ist natürlich ein Riesenwortspiel auch, ne? Weil,
natürlich.
Doll, doll, doll. So, Punkte. Mehr habe ich nämlich nicht zu diesem Meisterwerk.
Hau raus.
4,6 auf IMDb bei einem Metascore von 43, Letterboxd 2,5. Sind also alle maßlos begeistert von dem Ding.
Mhm. Wer muss vorpreschen?
Und nochmal, damit ich hinterher nicht gehasst werde.
Zu spät.
Oder gut, dann sage ich nichts. Dave muss anfangen.
5.
5. 4.
4.
4,5 it is. Hm. Nah dran seid ihr alle.
Na gut.
Ja, sorry.
Ist ja wenigstens schon mal was.
Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Mal wieder.
Mein Ziel ist es eh, heute unter 20 zu kommen.
Ja, das sieht aktuell noch ganz
sehr
gut
schön
aus.
Noch.
Noch.
Ja. The Dave.
Ja, erstmal was Positives natürlich. Ich soll Grüße von Conny ausrichten. Der ist ja seit letztem Jahr in Augsburg angesiedelt mit seiner Family und war über Weihnachten ein paar Tage hier in Berlin.
Nicht mehr Australien?
Nicht mehr Australien,
okay.
Vielleicht aber irgendwann dann doch wieder, ja, aus verschiedenen Gründen. Und
Conny war auch schon mal bei uns hier vom Mikrofon,
mit
Classic Dave zusammen.
Schon eine Weile her leider. Also, aber
wenn du jetzt eine Episode hättest, dann hätten die Leute eine Referenz.
Nee, leider nicht. Filme ja, aber nicht die Episodennummer.
Na gut.
Naja. Mr. Rat, müsst ihr euch alle anhören einfach. Macht sowieso Sinn.
Ganz einfach. Nichts leichter als das.
Ein guter Hinweis.
Also Conny war auf jeden Fall ein paar Tage in Berlin über Weihnachten seine Eltern besuchen und hatte Zeit. Und mit ihm habe ich dann einfach einen aktuellen Kinofilm geguckt. Und zwar Der Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim.
Mhm.
Oder
nice.
Englisch The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim.
Episode 198 ist er zu Gast.
Ja, danke.
Sehr anständig.
Sehr schön.
Danke.
Sehr schön, sehr schön. Habt ihr irgendwas von dem Film mitbekommen, außer wahrscheinlich Kinoplakat oder sonst was?
Na, wir haben mitbekommen, dass er läuft auf jeden Fall. Aber
ja.
Nee, schon auch, dass das halt eine spannende Sache war mit der Entscheidung, jetzt einen neuen Herr-der-Ringe-Teil komplett in CGI zu machen und dann auch diese Geschichte und so. Also ja, ich habe schon ein bisschen was zugelesen.
Ja,
ja, ich
und dass der ganz gut wegkommt tatsächlich.
Echt? Nee, hab ich nämlich nicht mitbekommen. Ich wusste, dass der Film kommt, habe dann gesehen in einem Trailer, wie der aussieht und war etwas abgeturnt.
Ja, ich auch.
Und dann habe ich gelesen, wie der so ankommt und dachte, okay, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr ins Kino zu gehen.
Also ich habe nicht nur Schlechtes gelesen. Du, bei dir war es
ja,
schlimm,
bei
ja.
Bei mir größtenteils irgendwie 2 bis 2,5 Sterne, wo ich gedacht habe, okay, ja, dann.
Ja gut, ich habe jetzt nicht nur Letterboxd gecheckt. Ja, okay.
Okay, dann hoffe ich, dass vielleicht meine Rezension dich vielleicht in eine leicht versöhnliche Richtung wieder schieben kann.
Ich hoffe, weil ich habe ja gerade die Herr-der-Ringe-Teile gesehen, bin bei Ringe der Macht dabei. Das wäre der logische nächste,
ja.
Den man dann angliedert. Also mach mich heiß.
Ich gebe mir Mühe. Ist eine amerikanische, neuseeländische und japanische Koproduktion. Japanisch deshalb, weil Regie hier Kenji Kamiyama geführt hatte. Kannte ich vorher nicht. Aber als ich dann gesehen habe, was der gemacht hatte, hat es natürlich sofort Klick gemacht. Der war schon 1988 bei Akira bei den Animationen beteiligt, also ist vom Fach.
Da hat es Klick gemacht, really?
Also, wie?
Naja. Nein, klar kennst du Akira, aber du hast den Namen wiedererkannt, weil er bei Akira im Animationsdepartement
war? Nee, als ich mich damit beschäftigt hatte, wo der am Start war.
Ach so.
Bei IMDb. Dann hat
Klick
gemacht.
Ich dachte, du hast den Namen wiedererkannt. Das
Nein. Und Star Wars Visions hatte ja auch was animiert, was ich ja auch sehr gefeiert hatte. Neuseeland deshalb, weil auch unter anderem Fran Walsh und Peter Jackson als Executive Producer agiert haben. Und da gibt es auch noch die ein oder andere Person, die man aus der Herr-der-Ringe-Trilogie, die Peter Jackson damals realisiert hatte, dann wiederfinden kann.
Okay.
Das Ganze ist aber ungefähr 200 Jahre vor dem Fund des einen Rings durch Bilbo Beutlin in der Höhle von Gollum angesiedelt. Im Vordergrund steht hier Hera. Das ist die einzige Tochter von Helm Hammerhand, der zu dem Zeitpunkt der König über das Volk der Rohan ist und in dem Ort Esoras herrscht. Den kennt ihr wahrscheinlich optisch zumindest noch aus Herr der Ringe 2.
Edoras, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich dann der, habe ich mich vertippt, das ist vollkommen recht, Edoras.
Edoras.
Das S liegt neben dem D, Edoras. Edoras ist dieser Ort, der da in der Westmark sozusagen liegt und diese Holzhäuser hat. Und ich glaube, bei Herr der
da sitzen wieder die Nerds untereinander. Es ist Edoras.
Ja, das ist tatsächlich halt der Film.
Wie hat Glück,
der
dass
so
wir jetzt zu
viel
sitzen, weil
die
würde jetzt so
anspringt.
Machen. Aha. okay. Interessant.
Na, ihr müsst dazu eine Folge aufnehmen.
Ich versuche
es
ja vor allem zu beschreiben, dass ihr den visuellen Wiedererkennungseffekt hat, und wisst, wo das angesiedelt ist.
Ich kann es immer noch nicht zuordnen, aber okay.
Du kannst es ja bald.
Genau. Ich mache noch für dich den Brückenschlag, da machst du dann auf jeden Fall Klick.
Mach den Brückenschlag.
Kommt noch.
Wir sind sehr gespannt, Alter.
Ein angekündigter Brückenschlag.
Alle so.
Also wie gesagt, Hera, die einzige Tochter, hat auch noch mehrere Söhne und Hera soll am liebsten verheiratet werden. Weshalb? Nämlich,
It's so boring.
Soll am liebsten verheiratet werden. Wieso denn am liebsten, Alter?
Naja, wenn es nicht klappt, ist auch okay.
Also muss nicht sein, demnach, oder?
Ja, aber wer
die Prämisse des Films muss nicht sein, wenn es nicht geht.
Wenn es nach ihr geht, halt nicht. Weil, ja, sie ist nämlich, oder ich fange anders an, Fürst Frigga. Das ist so ein Dünländer, da aus der Gegend.
Was zur Hölle, Alter? Ich verstehe noch weniger
als ich muss es leider für die Fans natürlich erwähnen, weil Dennis nickt, weil es spielt hier einfach eine Rolle in diesem ganzen Setting.
Ja, ja, ist fein. Let me zoom out a little bit.
Der hier halt.
Wicked Kinobesuch all over again.
Ja.
Nee, mach weiter.
Der versucht, seinen Sohn eben anzubieten für die Heirat mit der Tochter des Königs.
Du Wichser, Alter. Ich weiß nicht, was er hat. Er kommt nicht klar.
Das hatte Alessandro sonst immer bei seinen Inhaltsangaben.
Well, this is uncomfortable.
Also wirklich, wir sind hier professionell. Mach mal anständig jetzt.
Erzähl weiter. Alter. Ich verstehe jetzt
erzähl
nicht.
Erzähl weiter.
Gut. Der König wittert natürlich aber einen Plan, weil er denkt, der Fürst will eigentlich nur sein Kind, seinen Sohn verkuppeln, damit er eben ein bisschen mehr Macht an sich bekommt, anreißen kann. Ja. Und dem Ganzen eher skeptisch gegenübersteht. Vor allem auch seine Tochter Hera, die wird dann halt kurz erzählt, schon auch länger den Sohn Wulf halt kennt, die eigentlich auch schon eine gewisse Basis hatten, angebandelt hatten, aber sie eigentlich sehr freiheitsliebend ist und auf gar keinen Fall irgendwie eine Hochzeit sehen will. Das Ganze eskaliert dann da an dem, ich nenne es mal Hof, und führt dann so weit, dass dieser Fürst Frigga.
Diesmal ist erst. Ich war ruhig.
Ja, aber sehr bemüht ruhig, Alter.
Oh. Was ist denn los? Ist es zu lame?
Das ist so Klassenraum. Nee, das ist einfach unsere Klassenraum-Flashbacks von damals.
Ja, alles gut.
Okay.
Also sie heiraten
die gegeneinander antreten. Sie heiraten nicht. Das eskalierte halt direkt an dem Abend und da wird klassisch halt dann herausgefordert mit dem Ergebnis, der König streckt halt mit einem Fausthieb Fürst Frigga nieder. Was natürlich Wulf sehr erzürnt, er halt abzieht und Rache schwört für den Tod seines Vaters.
Mhm. Der ist gestorben nach dem Schlag, oder was?
Genau.
Ja, hat er gesagt, mit einem Schlag vorbei. Ja,
streckt ihn nieder, hat er gesagt. So, das hat Mike Tyson auch schon ein paar Mal gemacht.
Tot. Also, ist tot, ist tot.
Okay. Mike Tyson hat das auch ein paar Mal gemacht. Ja, okay.
Ja, seitdem darf halt Hera dann auch nicht ohne Begleitung dann irgendwie rausgehen, ist dann draußen unterwegs mit Pferd und Geleit und trifft da halt auf einen der bösen weiteren Herrscher. Vom frühest Frecker. Ich komme hier gerade nicht auf den Namen. Es tut mir leid. Und da auch eins von denen, jetzt kommt wieder ein Fachbegriff für euch.
Super.
Mumakil am Start ist. Das sind die, ja, ich erkläre es für euch.
Okay.
Das sind diese Elefanten, die bei Herr der Ringe 2 ja, und 3 am Start sind.
Diese Mammutsdinger. Ja, okay.
Also genau, der halt auch dann.
Wie heißen die
richtig? Mumakil.
Das war doch die Szene, wo Legolas auf dem Stoßzahn
genau,
umgesurft ist.
Ja, das ist cool, dass du es erwähnst. Das ist nämlich cool, dass du es erwähnst, weil ich glaube, was hier halt viele dem Film vorwerfen, ist, dass der halt ein bisschen over the top ist, weil es halt ein Anime-Ding ist. Ja?
Ja.
Und für mich sind halt Animes oft so, dass die natürlich überspitzt die Sachen zeigen mit irgendwelchen.
Ja, aber warum denn nicht?
Also, ja. Genau.
Ach, da gibt es Leute, weil die sagen, das korreliert nicht
passt
mit den
halt
Herr der Ringe-Filmen, die wir bisher gesehen haben.
Genau. Einmal Animation, einmal das. Und für mich war halt auch Herr der Ringe und vor allem der Hobbit immer wieder over the top.
Fantasy-Filme, ja. Also,
genau.
Da jetzt auf Realismus zu pochen, weiß ich auch nicht.
Ja, und.
Nee, ich glaube gar nicht, dass es um Realismus geht. Ich glaube, es geht darum, dass es halt nicht im Verhältnis steht zu den Herr der Ringe-Filmen.
Okay.
Ja, hier gibt es halt auch ab und zu, ich will jetzt nicht zu weit von der Story vorgreifen. Szenen, wo dann der König dann irgendwie 50 Meter runterstürzt auf den Feind, um ihn halt auch da wieder niederzustrecken.
Ja, aber die eigentlichen realistischen Herr der Ringe-Filme, da gibt's doch auch ein Auge, was da über allem schwebt und keine Ahnung und
ja, aber das ist halt in der Nicht-Realität halt nicht konsistent. Jetzt über die Filme. Mich hat's schon bei der Hobbit aufgeregt, dass das nicht mehr dieselbe Basis hatte, sondern sich eher anfühlte wie ein Disney-Action-Ride.
Mm.
Und wenn das hier noch weiter drüber ist, kann ich durchaus nachvollziehen, dass man da Probleme mit
das
haben kann.
Das meint ihr, okay. Mm.
Und ich assoziiere halt Animes eben mit der Freiheit, genau sowas dann auch zu zeigen.
Ja, würde ich auch.
Und das Coole für mich war halt, der übertreibt hier halt nicht. Das kommt immer mal wieder vor und es war für mich halt einfach eine sehr coole Vermischung. So des klassischen Herr-der-Ringe-Themas eben mit Anime assoziiere ich eigentlich eher mit, neueren Film und klappt hier ganz cool. Zur Story halt vielleicht noch kurz. Hera wird dann halt in der Situation, wie sie draußen unterwegs ist, gefangen genommen, wird dann noch gerettet und bekommt aber da halt mit, als sie gefangen genommen wurde, dass Wolf halt eine Riesenarmee schon eingesammelt hat, die dann natürlich Marsch auf Edoras nimmt. Und wie es dann halt zu Helms Klamm kommt, der Brückenschlag, sagt der Helms Klamm halt noch was?
Helms Klamm sagt mir was, ja.
Genau, das erfahren wir halt hier in diesem Film. Darum geht's.
Guck mal.
Dave is my hero.
Also ist das, ist das
gut
quasi der Roadtrip dahin, oder?
Ja, und auch viel dann da vor Ort. So viel zur Story.
Ja, wie fandst du das?
Ja, überraschend gut. Ich wurde über die 134 Minuten, was jetzt auch nicht so ohne ist, finde ich, insgesamt
krass, ja.
Kurzweilig unterhalten. Der erzählt schon ziemlich cool eine Story und gerade so ein Film lebt natürlich von einer Story, die sich für mich aber auch ziemlich cool halt ins Herr der Ringe-Universum dann auch einfügt. Geschrieben hat das Ganze, haben das drei Leute, zwei von denen haben auch Der dunkle Kristall, Ära des Widerstandes, diese Netflix-Produktion gemacht. Das merkt man, finde ich, hier.
Okay.
Fantasy erprobt offensichtlich.
Und man merkt halt auch, dass wahrscheinlich auch Peter Jackson und Fran Walsh hier irgendwie mit Sicherheit am Rande zumindest Einfluss genommen haben. Ja, also klassischen New Line Cinema und Wingnut Films sind hier am Start. Also Wingnut Films als Peter Jackson Produktionsschmiede. Warner Brothers Animation diesmal natürlich. Was ich nicht ganz geblickt habe, war eben, dass hier, das ist ein 2D-Animationsfilm, es wurde halt mit Motion Capture gedreht, also Schauspielern in 3D und dann halt nochmal über die Unreal Engine, jetzt wird es wieder halt nerdmäßig, in 2D letztendlich umgewandelt, damit es so aussieht, wie es halt aussieht. Bei IMDb sind halt aber an den ersten Stellen immer nur irgendwelche Synchronization Leute genannt. Also waren es wahrscheinlich eher unbekanntere Schauspieler und vor allem die Erzählstimmen kennt man halt. Gibt natürlich, also gibt zwei, die japanischen, so, wir haben den auf Englisch geguckt, die japanischen Synchronstimmen, da kennt man halt ein paar von irgendwelchen Videospiel- oder eben auch Anime-Geschichten. Ich fand es vor allem halt spannend auf der englischsprachigen Seite. Brian Cox spielt halt hier den König Hammerhand. Mhm. Der Film wird halt immer wieder erzählt, also dann, dass die Story eben in der Vergangenheit spielt, von Miranda Otto, also dann eben auch als Eowyn. Und mit der Erlaubnis der Erben wurde eben auch die Stimme von Christopher Lee verwurstelt.
AI.
Nee, mit Aufnahmen aus den Herr der Ringe-Filmen.
Ach
das
so.
Das haben sie einfach zusammengestückelt.
Okay.
Ach, dann hierfür.
Okay.
Ja.
Nur aus schon bestehendem Material.
Genau,
ja.
Genau. Ja.
So. Na dann.
So cool, Dave.
Aha, ich sag's euch. Ja, viel mehr habe ich auch sonst gar nicht zu den Rahmenbedingungen groß zu sagen. Das war bisher alles andere als ein kommerzieller Erfolg. Ach, doch, vielleicht noch ganz kurz. Ja, die Pippin und Merry gespielt haben in der Herr der Ringe-Trilogie, die dürfen hier nochmal irgendwie ein paar Orks sprechen. Fand ich ganz nett.
Okay.
Ja, habe ich jetzt beim Gucken nicht erkannt, aber in den Trivia Facts natürlich.
Hat sich der Jackson gedacht, die beiden brauchen auch mal wieder Arbeit.
Richtig.
Gibt immer was.
Ja, von denen hört man wenig in letzter Zeit.
Hm. Na. Ja, 30 Millionen hat es gekostet und zum Zeitpunkt, als ich nachgeschlagen hatte, lediglich 20 Millionen eingespielt. Also.
Aber 30 Millionen ist ja echt nicht viel, ne, für so einen Film.
Das stimmt, das geht.
Ja.
Krass.
Und ist aber Standalone-Film angedacht oder wollten die da mehr draus machen? Sollte das eine Reihe
das
werden?
Das weiß ich nicht. Aber die Story ist halt dann erstmal natürlich so abgeschlossen, weil eigentlich eine inhaltliche, inhaltlich rund ist.
Mhm. Okay.
Ja.
Okay. Als nächstes kommt ja jetzt, glaube ich, Gollum, ne? Als Live-Action.
Wirklich?
Mhm.
Juhu.
Ach so?
Ja. Das ist der nächste, der jetzt angekündigt wurde.
Mit Andy Serkis aber hoffentlich.
Ja.
Okay.
Ich glaube, der war sogar für Regie angedacht.
Ja, der macht ja eh auch mehr Regie in letzter Zeit.
Schlachten sie es aber wieder aus, ey.
Ja, The Hunt for Gollum, Regie Andy Serkis, ja. Peter Jackson und Fran Walsh Producer, also.
Naja.
Same, same.
Okay.
Jo, ich hau mal die Punkte raus, wa?
Jo.
IMDb 6,4 bei einem Metascore von schlechten 54. Letterboxd Community ist auch nicht so overwhelmed bei 3,1.
Aber, also du klingst ja jetzt auch nicht uneingeschränkt positiv, oder? Also gibt es Dinge, die du konkret auszusetzen hast? Ja, ich weiß, ich schwingt irgendwie so mit, dass das jetzt nicht nur gut war.
Nee, für mich war das schon insgesamt ein rundes Ding.
Ja?
Ich bin jetzt halt kein Mega-Anime-Fan, ja. Ich kann mir auch nicht am laufenden Band Animes geben, aber fand es halt cool, das so umzusetzen.
Okay.
Ja. Das ist vielleicht das einzige Negative.
Mhm. Na dann.
Ja.
Guess fängt an.
7,5.
Da hätte ich dich auch gesehen.
Ja, sag ich auch.
Na dann dürft ihr euch hier glücklich schätzen über die Nullnummer.
Wunderbar. Na dann sind wir schon bei Dennis.
Ja.
Bei mir, oder?
Ach ja, stimmt.
Dann muss ich schon wieder überspringen.
Das macht ja nichts.
Putzig.
Unauffällig.
Kleiner Kuschelbär.
Der unscheinbare, genau, der unscheinbare Teddybär. da mache ich mal weiter. Und habe ja 10 Lose gezogen. Jetzt kommt die Retourkutsche, ja.
Nein, der unscheinbare Teddybär, du hast es selber gesagt.
Okay. Also ich habe ja 10 Lose gezogen, die wir dann irgendwann mal einstreuen. Und ich habe hier ein Los von Leutnant Ferrante aus dem Dezember 22 in den Lostopf geworfen. Und ist mit meiner Prio-Liste ein bisschen nach oben gerückt, weil die den auf einmal geguckt hat, nachdem er bei der Ziehung gesagt hat, den will er auf keinen Fall sehen. Also das ist einer von denen, wo er jetzt nicht unbedingt dahinter ist. Hat ihn dann aber doch geguckt, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe. Und da habe ich gesagt, komm, gucke ich ihn auch. Und dann kann ich reden und dann kann Lee mitreden. Bei dir war es, glaube ich, der Anlass, dass du gesehen hast, dass die Regisseurin einen Film gemacht hat, den du irgendwie sehen wolltest oder gesehen hast inzwischen.
Mhm.
Und deswegen gesagt hast, guckst dir mal einen älteren Film von der Dame an, richtig?
So in etwa, ja.
So in etwa. Denn die Regisseurin heißt Marielle Heller und hat schon ein paar Oscar-Nominierungen tatsächlich geformt, weil der wunderbare Mr. Rogers ist von ihr, wo ja Tom Hanks dann für den Oscar nominiert war, und Can You Ever Forgive Me, hier wiederum Melissa McCarthy ins Oscar-Rennen gegangen. Also nicht so schlecht. Und die hat auch das Drehbuch geschrieben und ein Buch, beziehungsweise in dem Fall war es eine Graphic Novel von Phoebe Glöckner verfilmt. Also ist nicht ganz unwichtig für den Stoff. Wir haben eine weibliche Autorin, wir haben eine weibliche Regisseurin und insofern komme ich hier noch zu, warum das eventuell eine Rolle spielt bei dem Film. Habt ihr schon mal was von dem Film gehört? The Diary of a Teenage Girl aus dem Jahr 2015?
Nee, sagt mir gar nichts.
Noch nichts.
Bisher.
Aber die Regisseurin, also Portfolio hast du wahrscheinlich schon mal das eine oder andere gesehen.
Jo.
Ja, vor allem jetzt aktuell wahrscheinlich Night Bitch, ne? Der hat ja schon auch ein bisschen was.
Amy Adams auf jeden Fall auch, der. Wir sind in den 70er Jahren in San Francisco. Und das besagte Teenage Girl heißt Minnie, ist 15 Jahre alt und wird gespielt von Belle Powley. Oft von mir positiv hervorgestellt in diversen Filmen. Ich weiß nicht, ob Leutnant Ferrante auch deswegen hingehört hat, dass ich die Dame ja schon sehr, sehr gut finde in dem Fach. Und deswegen diesen Film in den Ring geworfen hat, keine Ahnung. Die Mutter Charlotte, gespielt von Kristen Wiig, ist geschieden, hat einen neuen Lover namens Monroe, der wiederum gespielt von Alexander Skarsgård, also durchaus gut besetzt hier. Mhm. Das Ganze, und wie erwähnt, wir haben die wilden 70er, wir haben Drogen, wir haben Sex, wir haben Partys. In diesem Hippie-Haushalt lebt halt Minnie mit ihrer kleinen Schwester und die Mutter ist geschieden von ihrem Mann, ist ihr neuer, jüngerer Lover und die koksen halt, was das Zeug hält, weißt du, feiern ihre Partys und so weiter und so fort. Nicht ganz unwichtig ist, dass direkt am Anfang des Films steigt der Film ein mit einer Szene, wo halt Minnie Monologe für, beziehungsweise mit sich selbst spricht und sagt, sie hat endlich das erste Mal Sex hat. Und nun ist sie eine richtige Frau. Also nach diesem ersten Sex, so fühlt sie sich. Und es dauert auch nicht lange, bis wir erfahren, mit wem sie dann ihren ersten Sex hatte, denn das war mit Monroe, dem 35-jährigen Boyfriend ihrer Mom. Also, der hat sie in die Jungfahrt.
Darf ich was ergänzen?
Gerne.
Sie spricht nicht nur mit sich selbst, sie nimmt das auf Kassette auf.
Mhm. Ja, genau. Also das besagte Diary ist sozusagen ihr Tagebuch auf Kassette, auf Band. Das ist auf jeden Fall nicht unwichtig. Und das Ganze ist so ein bisschen verspielt inszeniert, weil wir sehen tatsächlich so animierte Sequenzen, wenn das so Herzchen zum Beispiel vom Himmel regnen oder jetzt einer, das sich zum Beispiel vorstellt, wie einer sie gerade angrebt in der Buchhandlung und man sieht dann so einen animierten Penis aus seiner Hose raushängen und so. Also es sind so ein bisschen so Comic-Elemente mit drin in dem Film.
Oder halt diese Graphic-Novel halt referenzierend oder...
Ja, genau, schon ganz klar gezeichnete Elemente.
Ja, genau. Also schon nicht so realistisch, sondern dann wirklich gezeichnet. Spielt auch so ein bisschen auf der Metaebene eine Rolle, weil auch Minnie sich dann in einem Buchladen plötzlich entscheidet, okay, da ist nämlich eine Autogrammstunde von so einer Comiczeichnerin und sie entscheidet sich dann, okay, das ist jetzt meine Lieblingscomiczeichnerin, weil sie guckt, was sie so gemacht hat. Und dann mag sie irgendwie so ihren Style, ihren Comic und versucht sie dann auch nochmal zu kontaktieren, schreibt ihr Briefe. Und sie fängt dann aber auch an, Comics zu zeichnen und das so ein bisschen aus ihrem Alltag so irgendwie das Ganze zu Papier zu bringen und so.
Ja, ich glaube, deswegen sind da auch die Stilmittel, weil das halt, weil sie halt eben auch zeichnet.
Ja, klar. Spielt eine Rolle. Und insgesamt stürzt dieser erste Sex natürlich mit dem älteren Mann, stürzt das Minnie in so ein Gefühlswirrwarr, während sie halt entdeckt, dass sie unfassbar gern und unfassbar so oft wie es geht halt auch gerne Sex hat. So. Das ist jetzt erstmal die Rahmenhandlung, die Story. Und ja, Lee, du hast den jetzt mitgeguckt. Das ist wahrscheinlich einer der Filme, wo ich mir wünschen würde, du hast es nicht getan, aber gucken wir mal. Wie fandest du es denn?
Warum? Würdest du das so einschätzen, dass ich das doof finde? Oder?
Nee, darum geht's nicht. Das geht darum, dass du hier öfter mal, wenn du meine Meinung hörst, hier dieselbe Platte auflegst. Aber gut, vielleicht überraschst du mich, ja? Ich mach mal weiter.
Ja.
Der Film wird nämlich gefeiert von vielen, weil er gilt so als Female Empowerment. Und ich verstehe diesen Ansatz, dass endlich auch mal eine Teenagerin ihre Sexualität ausüben darf. Dass das nicht nur irgendwie Jungs mit ihrem Apfelkuchen sind, die dann gefeiert werden oder cool sind, weil sie ihre ältere Lehrerin flachlegen und so, sondern dass hier mal Mädchen gibt, die halt selbstbestimmt über ihre Sexualität bestimmt. Und trotzdem hat der Film für mich so einen fiesen Beigeschmack. Weil ein 35-Jähriger vögelt die 15-jährige Tochter seiner Freundin. Und das wiederholte Male und manipuliert sie auch.
Klingt nach
mega
Trust.
Viel.
Klingt nach Trust.
Und das wird so ein bisschen romantisiert, wenn du mich fragst, in dem Film. Weil natürlich geht sie selbstbewusst damit um, natürlich will sie das, natürlich verliebt sie sich auch in ihn und so hin und her. Und für sie ist das auch eine normale Geschichte. Ja, Trust ist gar nicht mal so weit hergeholt, weil auch hier ist das Mädchen ja, hat das Mädchen ja ein anderes Bild als die ganze Außenwelt. Aber es ändert nichts daran, dass sie 15 ist in dem Szenario. Und Belle Powery spielt sie, also das ist eine sehr uneitle Performance von ihr, weil sie zeigt sich nackt und so und sie sammelt auch andere sexuelle Erfahrungen neben dem Typen. Aber die Beziehung zwischen den beiden zieht sich natürlich durch den Film. Und das ist ein gut eingefahrener Zeitkolorit mit der Musik und den Klamotten der damaligen Zeit. Aber trotzdem fragte ich mich natürlich auch dementsprechend so vielleicht spielt der Comic auch in den 70ern, kann natürlich auch sein. Aber warum musste er in den 70ern spielen? Ist das dann so ein bisschen so eine Entschuldigung, dass es da eh wilder zur Sache ging? Oder?
Also ich finde nämlich, für mich hat das damit auf jeden Fall zu tun. Also für mich ist das witzigerweise, es ist mir gerade erst aufgefallen, als du meintest, es ist wie Trust, das hat tatsächlich nur ein Jahr Unterschied. Hier, also die ist nur ein Jahr älter als das Mädchen bei Trust.
Ja.
Aber wie sie auftritt, wie sie selber sich aktiv auf die Suche begibt und so, das ist ja, wir folgen ihr ja beim Entdecken ihrer Sexualität.
Ja.
Und ich glaube schon, das ganze freie Liebe-Thema, auch wenn du siehst, die Eltern sind permanent am Koksen, Kiffen, sonst was und so, ne, also es ist alles so ein bisschen
beeinflusst sie
legerer
auch, ja.
Und so.
Ja.
Genau, es ist alles ein bisschen lockerer im Umgang mit solchen Regeln und weil wir eben gerade noch so die Roaring Sixties hinter uns haben. Und also ich glaube, das spielt schon ein bisschen mit rein, hat zumindest in meiner Auffassung so mit reingespielt. Trotzdem, und ich glaube, das will der Film trotzdem auch erzählen, hat das immer auch so eine Creepy-Komponente.
Ja, ja, voll.
Und ich glaube nicht, dass der Film das verharmlosen möchte.
Aber er verurteilt es nicht.
Nee,
zu keiner Sekunde, wie ich finde.
Nö. Findest du, dass er das tun sollte?
Ich finde, man kann das Ganze kritischer
gestalten. Also, naja, sagen wir mal so, es wird schon verurteilt in dem Moment, wo es halt andere mitbekommen, weil da das Alter dann das erste Mal konkret eine Rolle spielt. Und dann geht es ja schon auch sehr stark darum, um ihre Haltung dann dazu.
Mhm.
Und ich finde, da dreht sich der Film leider eh ein bisschen im Kreis. Also ich finde, gerade so im zweiten Akt dreht er einmal eine Runde zu viel, so finde ich, weil da sonst kam der eigentlich ganz gut vorwärts und dann macht er da so ein paar Schlenker, wo er irgendwie auf der Stelle tritt, finde ich. Und damit ist der irgendwie so vielleicht 20 Minuten zu lang, glaube ich. Also weil eben, ich finde, da gibt es ein so ein Ding, was ich unnötig fand. Aber ansonsten fand ich den schon echt gut.
Okay.
Weil ja, das ist natürlich eine sehr feministische Herangehensweise. Und ja, doch, ich fand es cool gemacht. Und ich wäre nicht drauf gekommen, dass er das verharmlost, weil es schon, es gibt ja auch die Perspektive der Mutter oder andere erwachsene Perspektiven dann auf diesen Umstand. Und
ja, überleg doch, aber
da findet schon eine Auseinandersetzung.
Naja, aber überleg doch dann mal, wie sich das Ganze dann auflöst oder wie das Ganze dann endet. Das hat auch für mich so ein...
Das weiß ich ehrlich gesagt.
Das hat mich eher bestätigt, ehrlich gesagt, weil das ist schon, da wird schon sehr viel wieder so ein bisschen schön gefilmt, so will ich es mal ausdrücken. Das ist vielleicht das filmische Pendant zu schön geredet.
Mhm.
Und mir wird hier zu wenig kritisch auseinandergesetzt, dass hier einer eine 15-jähriges Mädchen manipuliert in diesem Film.
Mhm.
Sondern hier geht es nur um ihre sexuelle Entdeckung und wie toll sie das findet. Und das
aber sie ist ja auch, also auch wenn sie sich, also wenn sie Manipulationen ausgesetzt ist, ist sie ja trotzdem wahnsinnig selbstbestimmt unterwegs. Na, also
insofern, wie eine 15-jährige selbstbestimmt unterwegs sein kann.
Ja, ich will damit nur sagen, wir sind hier nie in einem Bereich, wo es Sex gibt, auf den sie keine Lust hat. Oder? Soweit ich mich daran erinnere. Also es ist immer dieses Consensual-Ding, ist schon immer gegeben. Das macht die Nummer nicht besser. Ich sag nur, es gibt halt so einzelne Facetten, die das so ein bisschen in definitiv ein anderes Licht rücken als Trust.
Mhm.
Ja, ja.
Aber ich weiß, was du meinst, klar.
Das auf jeden Fall. Und das wird auch nicht, also in dem Moment, also ich glaube, ich verrate jetzt auch nicht so viel, wenn natürlich bekommt der eine oder andere das dann mit, was da abläuft und selbst da, wie damit umgegangen wird oder darauf spiele ich halt hinaus, wie das Ende dann ist, da löst sich eine Menge in Wohlgefallen auf. So. Und das, weiß nicht, das hatte so einen Beigeschmack für mich. Weil ansonsten macht der Film rein filmisch mit seinen 2 Millionen Budget, macht er einiges richtig. Also der sieht wirklich toll aus und der ist relativ kurzweilig. Aber ich habe mich tatsächlich, auch wenn ich hier gut durchgekommen bin, weil ich die Schauspielerin mag und weil ich Belle Powery mag und so, der Film war für 37 Filmpreise nominiert und unterm Strich habe ich mich tatsächlich gefragt, was ist denn jetzt die Handlung? Was ist denn die Story des Films? Also klar beobachten wir sie jetzt so bei ihrem Teenager-Dasein, aber so einen richtig roten Faden konnte ich ehrlich gesagt nicht entdecken.
Das ist für mich ein Coming-of-Age-Film.
So. Gut, das ist das Genre, aber...
Na, die Entwicklung ist, dass sie ihre Sexualität entdeckt, weil zu Beginn des Films hatte sie noch keinen Sex.
Mhm.
Und am Ende hatte sie sehr, sehr viel Sex. Und auch eine klare Haltung dazu,
ja,
was sie wie gut findet.
Wenn das allerdings die Story oder die Handlung ist, finde ich es zu wenig. Weil das ist für mich jetzt kein, das ist für mich keine Handlung so. Das ist für mich halt, ja. Das passt halt auf jeden anderen Coming-of-Age-Film, wo halt noch ein paar andere Storylines vielleicht mit reinpassen.
Nee. Nein, also du hast natürlich in anderen Coming-of-Age-Filmen auch immer wieder mal ersten Sex und solche Themen.
Ja.
Aber hier gibt es schon eine konkrete Auseinandersetzung mit Sexualität.
Ja, die gibt's.
Und das über den ganzen Film.
Aber es wirkt halt, ja, es wirkt halt teilweise, wirkt das so ein bisschen wie so random zusammenhanglose Begegnungen und wie wird ihre sexuelle Erfahrung jetzt gefüttert von links und rechts.
Mhm.
Das ist so ein bisschen Nymphomaniac, nur jetzt mit einer 15-Jährigen.
Hm. Ja, aber halt schon eben aus der POV von ihr. Ne?
Ja, sehr aus der POV von ihr.
Ich finde, das spielt dabei schon rein und ich habe jetzt mal gegoogelt parallel, also das Diary of a Teenage Girl, an account in words and pictures, wurde 2002 veröffentlicht und das als Autobiografie oder Semi-Autobiografie. Also deswegen ist das, dass das in den 70ern spielt, das ist eben, weil die Autorin des Buchs damals
sie da groß geworden
15 war.
Mhm.
Ja.
Das habe ich vermutet, dass das eventuell semi-autobiografisch sein könnte. Hatte Premiere in Sundance, ist also wie gesagt, ist auf Festivals ein Liebling gewesen, aber so hundertprozentig konnte ich das hier nicht genießen.
Was fandest du denn gut?
Ich fand das filmisch gut, ich fand das schauspielerisch gut und ich bin gut durchgekommen durch den Film, aber ich fand es auf der anderen Seite auch fragwürdig und ein bisschen handlungsarm.
Aber was genau daran stößt dir so sauer auf?
Dass ein 35-Jähriger ohne große Konsequenzen eine 15-Jährige verführt und sie manipuliert zum Sex, wie er gerade Bock drauf hat.
Okay, aber ist es die Manipulation oder der Altersunterschied? Weil
beides. Ich habe mit beiden ein Problem, weil er ja nicht...
Aber geht es darum, dass sie noch nicht volljährig ist oder was ist das Problem?
Ja, es geht darum, dass sie, genau, es geht darum, dass sie, ich sag ja beides, wenn sie jetzt 25 wäre, wäre das genauso eine Manipulation, wäre genauso fragwürdig, aber bei weitem nicht so fragwürdig wie mit einer 15-Jährigen, die auch noch die Tochter ist von der Frau, mit der ich gerade zusammen bin.
Genau, also meine ich, aber wenn sie jetzt 20 wäre statt 15 und er 40, wäre es nicht so ein Problem.
Wäre auch nicht geil, aber wäre zumindest nicht so fragwürdig, richtig.
Mhm.
Also so ist es halt noch doppelt questionable.
Ja, jetzt kriegt sie aber natürlich aus dem familiären Umfeld eben auch den Raum dafür, ne?
Ja, ich verstehe schon, dass sie groß wird in dieser, also das macht alles Sinn, aber trotzdem ist halt die Frage, was will mir der Film jetzt sagen? Ist das, will mir der Film sagen, ist cool, wenn beide damit cool sind, so weißt du, egal wie alt sie ist, oder was ist jetzt die Botschaft? Das ist halt mein Problem mit dem Film.
Die
Weil es wird ja nicht verurteilt, am Ende.
Nee.
Weißt du?
Ja, finde ich aber auch gut.
Von niemand. Ja, das ist einerseits gut, dass er eben nicht urteilt, der Film, und dass er nicht dieses Gut und Böse Ding aufmacht. Auf der anderen Seite frage ich mich, ja, ist das, was ist jetzt die Message?
Mhm.
Okay. Das ist mein Problem mit dem Film. Und ich kann nicht diesen Beigeschmack abstellen, den ich im Laufe des Films habe. So wie ich bei anderen Filmen denke, so ja, ist, irgendwie finde ich das fragwürdig. So wie du ja auch bei manchen Filmen Sachen angemerkt hast, die ich halt nicht fragwürdig fand, ist halt diesmal auf meiner Seite.
Nein, du, das sei dir gegönnt. Ich möchte ja nur, ich würde halt gerne besser verstehen, was dir da konkret aufstößt.
Naja, ich hoffe, ich konnte es einigermaßen erklären. Also, weißt du, was ich meine, Dennis? Also,
ja, ich höre ja, schon auch verstanden.
Das ist schon die Manipulation, finde ich schon fragwürdig, wenn das Gleichaltriger sind. Aber so ist natürlich.
Ich glaube, ich muss
Tochter
das,
der Mutter.
Ich muss ja, ich das meine, mal
Manipulation
sehen.
Ist so eine Sache, ne? Weil sie initiiert das schon. Also es geht halt schon überwiegend von ihr aus alles.
Ja, aber er könnte halt. Er ist der Erwachsene
das
in dem
ist,
Szenario.
Das ist der Punkt. So, aber
ich habe
auch
nochmal nachgeschlagen, was das sogenannte Schutzalter. So heißt es ja. Dann gesetzlich ist in den USA, das liegt halt
variiert
in den Bundesstaaten.
Das nicht auch von Staat?
Okay. Genau, das ist in den Bundesstaaten sehr unterschiedlich. Aber das Jüngste ist halt ab 16, so in vielen Bundesstaaten. Da gibt es ein paar mit ab 17 und ein paar mit ab 18, aber eben nichts mit schon ab 15.
Mhm. Aber ich meine, wir kennen alle Frauen, die
ja
mit 15 Sex hatten.
Klar.
Und ich sage natürlich nicht, dass sie das mit 35-Jährigen hatten, aber also ich bin da ja bei dir. So, also mich wundert es nur so ein bisschen, weil du bist ja sonst tendenziell eher
Da haben wir die alte Platte. Da haben wir die alte angekündigte Platte. Ich habe mich nur gefragt, wann die kommt.
Ja,
okay, ja weil
wir diskutieren ja gerade über das Problem des Altersunterschiedes.
Du bist ja tendenziell, was wolltest du
sagen? Du bist tendenziell eher auf der Pro-Seite, wenn es um große Altersunterschiede geht.
Okay.
Wenn man dazu überhaupt eine Haltung haben muss.
Okay.
Und deswegen habe ich das gerade angesprochen. Aber auch nur, weil das scheinbar ein Problem für dich war beim Film.
Nee, da hast du mich wieder falsch verstanden. Ich habe überhaupt kein Problem mit großen Altersunterschieden, wenn er 80 ist und sie 30, ist das vollkommen okay für mich. Oder sie 80 und er 30. Aber ich habe das Problem damit, dass sie 15 ist. Und da hat mein moralischer Kompass schon so ausgeschlagen, ich weiß nicht, ob du dich an die Story erinnerst hast, mit diesem Mädchen, als ich gehört habe, dass sie 17 war und ich war irgendwie 22 oder so. Mhm. Und als ich gehört habe, die war 17, das Einzige, was bei mir sofort im Kopf ausgeschlagen hat, war, dass die genauso alt ist wie mein Bruder. Und mein Bruder ging damals in die Oberschule und ich habe gesagt, Alter, die könnte bei meinem Bruder in der 10. Klasse, die könnte in seiner Klasse sein. Und dann bin ich mit einem Kumpel Jurassic Park gucken gegangen und habe sie in meiner Wohnung sitzen lassen, bis sich dann von alleine irgendwie... ich habe sie ziemlich mies geghostet auf jeden Fall.
Aber meine der Film Liebe, ist gut.
Ey, meine Liebe zum Film, ja, ich habe das Kino wieder vorgezogen, anstatt diese hübsche Frau.
Sehr schön.
Jedenfalls war die für mich sofort tabu, weil mein moralischer Kompass gesagt hat, Alter, 17 auf keinen Fall. Und da war ich 22 und keine 35.
Vielleicht ist sie ja noch Osnabrück irgendwann gezogen.
Und ja, vielleicht.
Glaube ich nicht.
Würde ich das wissen. Aber ich finde das ja spannend, das weil es gibt ja hier auch Gleichaltrige in dem Setting, ne? Und da wird das ja auch thematisiert, inwiefern die schon Sex haben und nicht und so. Und es ist ja auch ein Thema des Films, dass sie nicht nur selbstbestimmt ist, sondern halt auch noch relativ reif im Umgang damit. So, und deswegen, also ihr Entwicklungsstand wird schon auch thematisiert in dem Film.
Ja, aber sie ist ja schon, also du siehst trotzdem, dass sie wie eine Teenager auch emotional sehr aufgewühlt ist, dass sie nicht so richtig weiß, was sie will und hin und her gerissen und
so, wie sie das spielt. Klar. Mhm. Ja. Deswegen, ich verstehe ja das Problem. Ich wollte halt nur begreifen, was es da so konkret ist, was da bei dir so aufstößt. Und ich finde es halt irgendwie spannend, dass diese Volljährigkeit, also selbst wenn es offenbar nur um ein Jahr geht, dass das so diese magische Grenze ist, scheinbar.
Naja, in Amerika jetzt. Hier ist es ja,
glaube ich. Der Schutzalter. Volljährigkeit ist ja
da. Volljährigkeit ist 18, ja. Also ich finde es allgemein fragwürdig, wenn Erwachsene mit halt Kindern irgendwie schlafen.
Naja, weil guck mal, ich war jetzt zum Beispiel, also meine Freundin damals, da war ich gerade 18 und sie war noch 15, ein paar Tage.
Mhm. Ja, sie ist ja auch kein Kind, das ist Jugendliche. Das ist immer
genau genommen war das quasi auch schon eine illegale Aktion. Das ist
Creep auf jeden Fall.
Siehst du?
Mhm. Okay. War der letzte Podcast heute.
Ja. Muss dann auch mal weg.
Aber also ich verstehe auch, ich habe natürlich diese ganzen Comedies irgendwie vor Augen gehabt, weißt du, wo es ganz normal hingenommen wird, wenn irgendwie Stifler mit einer 40-jährigen Lehrerin irgendwie rummacht und alle ihn feiern und es wird überhaupt nicht thematisiert, weil das ist einfach so in diesem Kontext der Comedy sagt man natürlich, ja, ist halt ein geiler Hecht in dem Moment, weißt du.
Ja, siehst du.
Und jetzt dreht man das Geschlecht um, das habe ich natürlich auch gesehen und dachte so, okay, eigentlich ist es cool, dass man jetzt mal so eine selbstbestimmte junge Frau hat, die irgendwie mit einem älteren Sex hat, weil sie will das auch. Aber trotzdem kann ich das nicht abstellen, dass das für mich so ein bisschen moralisch fragwürdig
aber
ist.
Aber da siehst du mal, ne, wie man.
Aber es
halt
ist auch,
auch
keine Comedy. Das kommt
voll. Naja, das hat schon Comedy-Elemente, finde ich.
Ja, aber wenn das so ein American Pie-Szenario wäre, würde ich wahrscheinlich drauf scheißen.
Klar.
Also.
Aber es wäre dir wahrscheinlich lange nicht so sauer aufgestoßen, wenn die Geschlechter umgedreht werden. Und das finde ich halt schon spannend, wie man. Meinst du nicht?
Weiß ich nicht.
Wenn er jetzt 15, also.
Es würde mich nicht aufstoßen, wenn es jetzt das Comedy-Szenario wäre. Wenn jetzt Alison Henning in American Pie Sex hätte mit einem 35-jährigen Lehrer. Dann ist das vollkommen fein, wenn das bei American Pie passiert. Wenn das jetzt so eine Tonalität wie hier hätte, also eine relativ realistische Coming-of-Age-Geschichte, dann würde ich es genauso kacke finden. Das wäre genauso fragwürdig. Das,
ja, aber ich glaube halt schon, dass man da gesellschaftlich, kulturell so ein bisschen konditioniert wurde und dass eben die Strukturen, die es da gibt, halt schon dafür sorgen, dass man das tendenziell eher fragwürdig findet, wenn es eben so rum aufgestellt ist.
Weiß ich nicht. Also durfte es ja eigentlich nicht, weil es ist ja keine Frage des Geschlechts. Sondern
naja, aber es ist halt leider gesellschaftlich so, ne? Also gab es ja schon oft irgendwie, dass dann Jahre später rauskam, dass irgendeine Lehrerin ihren 16-jährigen Schüler gebumst hat, so, und der wurde von seinen Freunden gefeiert.
Ja, ja, klar.
Und andersrum gibt es halt ein Gerichtsverfahren, ne? Also deswegen, ich glaube schon, dass man da gesellschaftlich so ein bisschen konditioniert ist in die Richtung und ja, ich fand den schon spannend, den Film irgendwie, so die ganze Herangehensweise. Irgendwas hat der.
Ja, der Film selbst, den kann ich nicht viel vorwerfen, aber was Inszenierung und Co. angeht, aber halt, es ist so, es bleibt so ein bisschen dieser komische Beigeschmack, den der restliche nicht abstellen konnte. Und das ist ja beim Subjektiv, ist ja subjektiv beim Gucken.
Ja, wäre auch mal spannend zu erfahren, ob das beabsichtigt war, ne?
Ist halt die Frage.
Dass der
also sie macht das halt schon smart, indem sie auch nicht sagt, der ist jetzt böse oder sie ist jetzt komplett vernebelt oder so, weißt du, oder jetzt so richtig krass urteilt, sondern, aber ich, auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, warum der Film keine, also warum niemand hier Konsequenzen trägt für sein Handeln, so, das finde ich halt dann, das hat mich eher bestärkt, meine, jetzt finde ich das noch doppelt fragwürdig. jetzt wissen wir natürlich den Comic-Hintergrund mit den 70ern. Ich dachte, okay, sind die 70er jetzt eine Entschuldigung, warum man da irgendwie so ein bisschen freidrehen kann, weil Hippie-Zeit und die Eltern haben es mir ja vorgelebt. Auch nicht geil, weil wenn der Film 2024 spielen würde, gäbe es wahrscheinlich mehr Proteste. Mhm. Also sind so alles Fragen, die ich mir gestellt habe. Mhm. Ja, jetzt müsst ihr raten. Stunde 42, Punkte.
Oh, also.
IMDb 6,8, Metascore 87, Alter.
Wow.
Und Letterboxd ist bei einer 3,5 für The Diary of a Teenage Girl. Grüße an Leutnant Ferrante. Und jetzt hier.
Ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, wie du Mr. Rogers fandest.
Gut.
Ja, ne?
Ja. Der hat mir gefallen. Ich wollte ja echt demnächst tatsächlich mal Can You Ever Forgive Me nachholen. Den habe ich immer noch nicht gesehen.
Ach.
Die Oscar-Nominierung von Melissa McCarthy. Und den habe ich ja noch auf meiner Amazon hier. Das ist ja so ein Zusatzkanal, glaube ich, dieser MGM-Kanal. Mhm. Und da sind noch 3-4 Filme drauf, die ich sehen will. Da ist der dabei. Also insofern ist zufällig jetzt, dass von der Regisseurin eventuell bald noch ein Film kommen wird aus meiner.
Und dann haben wir eigentlich auch einen Langfilm auch alles schon. Also ich habe dann alles gesehen, weil das eine What the Constitution Means to Me, das ist ja nur so ein Theaterding, ne?
Okay.
Und alle anderen Filme haben wir dann
von haben wir besprochen sogar. Alright.
Ja, ist gar nicht leicht zu raten, finde ich.
Nee, nee, glaube ich.
Überhaupt nicht, oder?
Finde ich ziemlich schwierig.
Also es gibt hier eine krasse Schere zwischen wie viel ich wahrscheinlich dem Film geben würde und wie viel ich ihm letztendlich gegeben habe.
Ja, ich
ohne weiß. Die moralische Komponente.
Ach, aber die hat Einfluss auf die Punkte
gehabt. Ja, voll. Ja.
Okay.
Boah, 3,5.
Mhm. Boah. Nee, also jetzt muss ich nochmal nachfragen. Fandst du den Film deswegen scheiße?
Wenn ich den Film an sich ohne das beurteilen würde, würde ich ihn nicht scheiße finden. So hat er ein fragwürdiges Gefühl bei mir ausgelöst, ja. Scheiße ist wahrscheinlich das falsche Wort.
Das ist, oh, ich sag 5, Alter.
Okay.
Ich glaube, ich habe heute eh nicht wirklich was zu reißen.
Ja, das ist eigentlich auch die ganze Zeit meine Tendenz gewesen. 5 Punkte von Guess.
Dennis ist am nächsten dran tatsächlich. 4 sind es geworden.
Okay.
Also wahrscheinlich 6 ohne diese. Wenn sie 18 wäre, wäre es wahrscheinlich eine 6 gewesen.
Mhm. Wenn sie 18 wäre, wäre es eine 9.
Aber mir fehlt auch ansonsten die Story und die Handlung, das habe ich auch ein bisschen vermisst. So. Das ist mir halt zu wenig so, dieses, was man hier sieht. Dadurch hat er auch ein paar Längen.
Okay. 7,5 von mir.
4 Punkte von dir, 7,5 von dir. Okay. Ja. Na gut, hat der Leutnant Ferrante hier ein bisschen Diskrepanz von uns bekommen, aber schön, dass du deinen Input hier noch mit reinbringst.
Ja. Jo. Aber das wirklich, den habe ich halt echt nur geguckt, weil ich mir Nightbitch angucken wollte und dann habe ich gesehen.
Ja, weil ich war ja auch verwundert, dass du den dann doch noch markiert hast, weil du hast ja von vornherein gesagt, okay, die 3 Filme würdest du nicht mitgucken, da war der halt dabei und deswegen, und dann so, ja, ich habe den gesehen. Ich so, was? Also der von den 3, die er nicht sehen wollte, ist das der erste, den er gesehen hat.
Ja, das hier war schon lustig. Ja, das hatte wirklich nur mit der Regisseurin zu tun und das ist schon gut, weil...
Hast du den Nightbitch schon gesehen?
Nee, noch nicht.
Ja, den will ich ja auch noch sehen, den habe ich in meiner Watchlist. Das ist ja die Krux an diesem Podcast, dass du da meistens schneller bist, was die aktuellen Filme angeht, aber den will ich natürlich auch gucken.
Soll ich dir Bescheid geben, wenn ich den gucke?
Das können wir gerne zusammen machen, okay. Wenn du willst, ja. Der interessiert mich schon auch.
Gut.
Alright.
Gut, jetzt aber.
Ja, jetzt aber.
Ich habe noch was Kleines, Kurzes zum Abschluss.
That's what she said.
Genau. Auch wieder ein Crowdfunding-Film. Und ich erzähle euch erstmal was zur Story, bevor ich darauf eingehe, was genau das eigentlich ist. Denn wir fangen eigentlich an mit einer Szene, die ich nicht verstanden habe. Man sieht so eine A Cappella-Gruppe von 4 Männern, die im Rampenlicht ihren Song performen und sobald einer von denen ein Körperteil aus dem Rampenlicht rausstreckt, wird es quasi abgetrennt. Ist auch relativ blutig.
Okay.
Bis die ganze Truppe abgemetzelt wird und dann geht eigentlich erst der Film los. Und der fängt an mit was ich gestern in Nosferatu gesehen habe, nämlich eine Hand, die so über ein Dorf quasi sich erstreckt, ein böser Schatten, der sich über ein mittelalterliches Dorf erstreckt. Und von dem Sprecher im Off erfahren wir, dass es einen bösen Zauberer gibt, The Moroi. Und der hat das Dorf quasi in seinem Würgegriff. Das ist so ein kleines Königreich. Und weil der König halt sich dagegen wehren will, dass das Dorf von dem bösen Zauberer verschlungen wird, schließt er einen Pakt mit dem Gott des Todes, der ihm mächtige, verfluchte Waffen in die Hand gibt, um diesen Zauberer zu besiegen, der auf der Burg fernab des Dorfes quasi wohnt.
verfluchte Waffen auch gleich.
Geil. Denn der Gott des Todes sagt ihm, okay, ich gebe dir die, du kannst ihn besiegen, aber irgendwann, wenn deine Blutlinie erlischt, werde ich mir das Zehnfache an Blut wiederholen, was du vergossen hast. Das ist halt der Deal. Da sagt der König, okay, scheißegal, sind ja meine Nachfahren, das ist meine Blutlinie eh tot, juckt nicht, muss das Dorf jetzt verteidigen. Außerdem hat ja auch keiner gesagt, wessen Blut vergossen werden muss dann am Ende, wenn sich umdreht. Mhm. Die besiegen also den bösen Zauberer und dann haben wir einen Zeitsprung. Das Einzige, was die Dorfbewohner dann nach und nach feststellen, ist, dass, obwohl der Zauberer tot ist, irgendein böses Ungeheuer durch den Wald streift. Und dann dreht sich die Story und wir sehen in der Burg Frankenstein und einen Zombie oder einen Ghoul. Eins von beiden. Und Frankenstein geht jeden Tag in den Wald und fängt Eichhörnchen und kleinere Tiere und entnimmt denen die Gehirne, um sie dem Ghoul zu geben, damit er überleben kann. Im Austausch ist der Ghoul dafür zuständig, wenn Frankenstein sich auf seinen elektrischen Stuhl setzt, ihm die Anschlüsse an den Kopf, an seine beiden Antennen an dem Kopf zu machen, damit der Blitz einschlägt und Frankensteins Akku wieder auflädt, damit sein Herz weiterschlagen kann. Mhm. Ja, und irgendwann reicht das mit den Eichhörnchen nicht mehr so ganz, weil die beiden auch älter werden und etwas verfallen. Und dann kommt auch mal hier und da ein Dorfbewohner um. Und dann tun sich im Dorf halt zwei zusammen, die dann, die, also das eine ist der Priester des Ortes und das andere ist so ein Regent, der da lebt. Und die beiden wollen sich zusammenschließen und scharen die ganzen dummen Bürger um sich, weil sie sagen, okay, der König liegt im Sterben jetzt, die Blutlinie wird erlischt jetzt gerade. Wir müssen ein paar Bauernopfer sammeln, damit wir nicht dran sind. Weil es, sie wissen ja das Zehnfache und sammeln so die Dorfbewohner, scharen sie um sich und vergiften sie quasi dann mit der Legende, dass da ein Monster durch den Wald geht. Und leider bestätigt sich diese Legende dann auch. Und die Dorfbewohner versuchen wieder an diese Waffen zu kommen, denn die sind mit den ihren Kriegern in die Gräber verschwunden, um den beiden Kreaturen auf der Burg Einhalt zu gebieten. So viel würde ich mal zur Handlung erzählen. Das Besondere an dem Film ist, der Film ist von der Produktionsfirma Puppet Core. Das heißt, wir haben hier einen Film mit Puppen.
Ach, geil.
Ja. Und
Peter Jackson lässt grüßen, oder was?
Genau. Also genauso muss man sich die Puppen auch vorstellen. Die sind, vor allen Dingen die Menschen, sehen relativ Muppet-artig aus. Also schon so ein bisschen mit Knollnasen und das sieht alles kindgerecht aus. Ist es aber gar nicht, weil es schon auch blutig ist. Mhm.
Und natürlich war auch düster. Ein Crowdfunding-Projekt, hast du.
Genau, war auch ein Crowdfunding-Projekt. Mhm. Hat am Ende dann irgendwie so 780.000 Euro Dollar Budget gehabt, um diesen Film dann zu stemmen. Ist von Regisseur Jesse Blanchard. Den kannte ich vorher nicht. Hatte auch nichts anderes gemacht, was man kennen kann und muss. Und ist von 2020. Also auch noch relativ frisch. Ist so ein klassischer Horrorfilm-Festival-Film gewesen. Ich weiß nicht, ob er auf dem Fantasy-Filmfest lief, aber er lief auf jeden Fall auf den Genre-Festivals.
Mhm. Das klingt irgendwie cool, das mit Puppen zu machen.
Ja, es ist auch echt geil. Vor allen Dingen, der Film heißt Frank and Zed. Also Frankenstein und Zed wegen Z für Zombie. Weil die beiden halt zusammen in der Burg leben. Die sind halt hier Homies, die sich da zusammen durch den Alltag gegenseitig unterstützen, damit sie weiterleben können. Mhm. Und natürlich dann auch Seite an Seite gegen die Dorfbewohner stehen. Was dem Regisseur hier sehr wichtig war, ist, dass es möglichst viel practical gemacht ist. Also auch, wenn Feuer zum Einsatz kam oder Wolken oder der Blitz, der einschlägt, war es ihm halt wichtig, dass man das mit praktischen Mitteln löst. Und das macht es irgendwie auch charmant. Das sieht alles ziemlich geil aus. Wie gesagt, war sogar eine zweigeteilte Kickstarter-Kampagne. Also der hatte auch vorher schon Fans gesammelt. 2015 lief die erste, 2017 die zweite und 2020 kam er dann halt raus. Also hat dann auch ein bisschen gedauert, das Ganze. 7 Jahre nämlich insgesamt hat er daran gearbeitet, hat wohl am Anfang selber Geld reingesteckt und dann mit den 2 Kickstarter-Kampagnen dann den Rest zusammengesammelt. Mhm. Ja, das ist wohl ein sehr Mal großes...
Taler finanziert.
Genau, ist wohl ein großes Herzensprojekt von ihm gewesen und merkt man und der ist ein Schnuff zu lang, ja, mit 90 Minuten, weil es hätten auch 80 getan oder 75, was ja, so Mieze Fiebels ist ja auch nicht so lang. Mhm. Das reicht auch und dafür ist die Story auch für 90 Minuten vielleicht ein bisschen dünner. Da hätte man ein bisschen was dran beschneiden können, aber man merkt schon, dass hier ganz, ganz viel Liebe drin steckt und es macht einfach auch Spaß, sich das anzugucken. Mhm. Ist ein kleiner Film, aber den würde ich mal jedem, der Bock hat, an einem Abend mit ein paar Kumpels zusammenzusitzen, den kann man sich gut nebenbei, oder das heißt nebenbei, und den kann man sich gut mal angucken auf so einem Filmabend, wo man ein bisschen Auflockerung zwischendurch mal braucht oder noch irgendwas ein bisschen Lustiges am Ende sehen will, dann kann man den auf jeden Fall gut einstreuen. Also den hätte ich auch gerne auf dem Festival mit mehreren Leuten gesehen, weil er, glaube ich, macht der Spaß. Das wäre so einer fürs Hardline, falls er da lief oder nicht lief.
Klingt so.
Ja. Hat mir viel Spaß gemacht. Mhm. Gibt auch nicht viel mehr dazu rauszufinden. Also,
cool.
Ganz kleines Projekt. Es kennen auch nicht viele, würde ich aber empfehlen, dass den mehr Leute kennen.
Klein, aber ambitioniert, Alter. Offensichtlich.
Ja, doch.
Puppen und Horror, irgendwie immer eine gute Kombi.
Mhm. Ja.
Ja, auch da so ein Königsszenario aufzumachen, das klingt ja schon so. Ist ja jetzt nicht so ein Mikrokosmos wie in so einem Theater bei Meet the Feebles oder Co. oder hat so einen Puff danach zu stellen, aber da so eine Welt aufzumachen, ist noch eine andere.
Ja, eben, es klingt mörderaufwendig.
Ja, ja, eben.
So, ja. Ja, du hast so ein kleines Dorf quasi. Also kannst du dir echt vorstellen, wie bei Nosferatu, ein Dorf, ein Wald, wo dann Frankenstein immer durchlatscht und diese Eichhörnchen sammelt. Am Ende holt er sich natürlich noch ein paar Dorfbewohner, die da aufsässig gegen ihn vorgehen und bringt dann das Gehirn mit. Für ein Set dann natürlich voll geil. Dann gibt es mal ein bisschen mal richtig was auf dem Teller. Irgendwann mag er dann nämlich auch Eichhörnchengehirn nicht mehr, weil dann ist er verwöhnt wie so eine Katze. Einmal vom guten Zeug gekostet.
Ja, klar.
Und ja,
abgefahren.
Das ist schon ganz witzig. Und dann gibt es halt diese Burg, die jedes Mal, wenn er dann angeschlossen wird, klappt sich da oben so ein Blitzableiter raus und dann bildet sich eine Wolke und da schlägt dann der Blitz ein. Das sieht schon echt gut aus.
Also, gibt es auch eine Kirche?
Weiß ich nicht.
Gibt es keine Kirche?
Weiß ich nicht. Ist mir nicht aufgefallen. Muss aber, weil ein Priester ja eine Rolle spielt. Also ja, wird es auch eine Kirche geben.
Aha, Kirche, hat er gesagt.
Ja.
Jetzt haben wir es auf Band.
Die Kirche.
Er hat immer verneint, dass er Kirche sagt. So Baden.
Du hast gesagt Kirche.
Nee, Kirche sagst du immer. Kirche mit I.
Ja, das ist, schreibt man ja auch mit I.
Kirche halt, ein kurzes I.
Ja, ist auch ein kurzes I.
Nee, Kirche.
Das ist trotzdem kurz.
Kirche.
Das ist ein bisschen länger als deins, aber kurzes
Kirche.
I.
Kirche.
Okay.
Kirche. Wir samplen all deine Kirche-Samples.
Kirche.
Also eigentlich sagt man in Berlin ja Kirche.
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 Ja. Das ist eigentlich Berlin Slang.
Das sag ich noch wieder nicht. Egal.
Gut. Ja, dann bring ich mal die Punkte.
Ja.
Wie du hier die Gäste blamest, Mann.
Voll die Gäste, Alter. Ihr habt einen Spin-off.
Ja, aber hier gerade ist es Banausen-Folge.
Was?
Dennis ist Gast.
Mhm. Ja. Gut, wir haben keinen
Gast. Wieder. Kannst du mal die Gäste anständig behandeln?
Was für Gäste, Alter? Das sind hier unsere Angestellten.
Was für Gäste?
Leibeigene. Was soll das?
Ich sag doch, die wären größenwahnsinnig. Sollte schon als Gäste angesprochen werden, Alter.
Wie bei Bud Spencer, Alter. Mach Platz, ich bin der Landvogt.
Oh ja. Ja, der war schön,
ja. Ja.
Stimmt.
Ich hab's so gefeiert, ey. Alright.
Gut. IMDb 6,7, kein Metascore. 3,4 bei Letterboxd.
Ich muss anfangen. Ich sag 7,5.
Sag ich auch.
Ich sag 7.
7 ist es.
Yay. Läuft besser als in der Support-Episode.
Mhm. Das ist korrekt. So, Erik.
So, Erik. Ganz genau.
Jetzt kriegst du mich das zweite Mal bei Bad Boys, beim ersten schon und jetzt auch nochmal.
Sag's nochmal, Titel und von wann er war?
Frank and Zed.
Mhm.
Von 2020.
2020, okay.
Jo.
Ja, Erik hat sich wieder anspruchsvollen Stoff gewünscht. Unser Arthouse-Fan.
Mhm. Mhm.
Bad Boys 2. Konsequenterweise wieder mit Dennis am Start.
Mhm. Sehr schön.
Und wahrscheinlich auch deswegen, damit wir diesen Kreis schließen, auch von dir eigenhändig gepickt.
Ja, ich hatte ja, als er das, den Auftragsfilm diktiert hat, habe ich ja schon drunter geschrieben, bin ich dabei.
Sehr gut.
Hat geklappt.
Ja, dann haben wir auch dank Lee das Franchise komplett abgeschlossen mit diesem Teil, mit diesem Film.
Ja.
Haben wir alle gebracht.
Ja, den vierten hatte ich dann auch noch nachgeholt in dem Zuge.
Ach, stimmt.
Bei denen hast du ja hier auch gebracht.
Ja,
jetzt neulich. Insofern, das war's dann. Mit den Bad Boys.
Okay, okay.
Bude bye bye. Okay, Punkte raten. Was ist jetzt?
War lustig.
Okay, wer muss raten? Scheißegal, weil es ein gemeinsamer Film. Wie oft soll ich dir das noch sagen?
Na guck.
That's right.
Sitzt doch.
Ja.
Lernt dazu.
Der Bär wurde erzogen.
Ja. Putzig.
Ich fange an.
Möchtest du?
Ja. Lee ist bei einer 8. Dennis ist bei einer 7. Dave ist bei einer 8.
Mach ich mal weiter. Dennis ist bei einer 7,5. Lee ist bei einer 7. Und du bist... auch bei einer 7,5.
Mhm. Okay.
Scheiße, ich hab gepennt. Entschuldige. Der Guest 7,5.
Sag mal, wo warst du denn gerade, Alter, als du mitschreiben solltest?
Ja, ich hab hier mal, ich wollte verhindern, dass meine Datei hier aufgibt. Okay. Sorry, Guest 7,5 habe ich noch mitbekommen, aber was meintest du bei Dennis und bei mir?
Bei dir eine 7 und bei Dennis auch eine 7,5.
Ah, ja. Okay.
Okay, ich sag bei Guest eine 7,5. Mhm. Bei Dave eine 8,5 und bei Line 8.
So, ich habe mir aufgeschrieben, für Guess und Dennis eine 7 und für Dave eine 8. Witzig, sehen wir hier alle Dave begeistert von Bad Boys 2. Sehr lustig.
Einfaches Gemüt halt, der Dave.
Ja. Ich möchte jetzt einmal Punkte dafür kriegen, dass ich ihn am höchsten einsortiere. Das habe ich heute jedes Mal gemacht und es hat nie geklappt.
Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht.
Ja.
Ja, weil, also so, mir kommt so vor, als wenn unisono der zweite Bad Boys nicht ganz so gut wegkommt bei der Allgemeinheit als der erste, oder? Also.
Ja.
Jetzt nicht nur Letterboxd, sondern allgemein höre ich immer von allen, der erste war besser.
Ja, der zweite hat halt Wusa, ne? Das ist schon scheiße.
Für mich sind ja die ersten beiden immer so.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Und dann also, kann man halt lange
dass die Schere da auseinanderdriftet, ist klar, aber trotzdem siehst du auch am Metascore hier, also es schon geht bergab.
Mhm. Aber der hat Shake Your Tail Feather.
Der hat eh einiges, unter anderem auch einen Stinker Award für Worst Sequel.
Und, wow.
Okay.
Dann gab es auch noch eine Nominierung für den Most Intrusive Musical Score. Finde ich auch schön. Die Stinker Awards haben einfach schöne Preise.
Most Intrusive ist auch schön, ja.
Ja. Aber wieder ein Film von Michael Bay, wie der erste auch. Und ebenfalls Producer hier Jerry Bruckheimer, aber vorerst das letzte Mal. Also die haben erst 2024 wieder zusammen Filme gemacht. Schon krass.
Mhm.
Und kurz 20 Jahre Pause, weil Stress.
Ja.
Ja.
Man hört ja auch, dass Michael Bay nicht der einfachste ist, mit ihm zu arbeiten.
Mhm. Soll ich mal erzählen, was hier geht?
Mach
das. Oder wer hat Bock? Kann das jemand kurz und knapp machen?
Kurz und knapp?
Dann mache ich's. Miami wird mit Ecstasy überschwemmt. Das ist erstmal so jetzt so die Grundvoraussetzung. Und es gibt da einen Drogenbaron, das ist natürlich hier unser Antagonist. Wie heißt er?
Johnny Tapia.
Johnny Tapia. Aus Kuba. So, und natürlich sind jetzt die Detectives, Bad Boys, Mike Lowry, Marcus Burnett an diesem Fall dran, kriegen auch wieder ordentlich Druck von ihrem Captain. Das ist auch schon jetzt schon ein kleiner Running Gag, aber funktioniert, finde ich, da schon ziemlich gut. Und es geht natürlich darum, dieser Typ soll vor Gericht gebracht werden. So, und jetzt kommt erschwerend hinzu, dass die da, während die da dran sind, parallel das DEA sich an den Typ dranhängt und da ausgerechnet die jüngere Schwester von Marcus mit drin steckt, Sydney, gespielt von Gabrielle Union.
Da haben wir sie.
Ja. Mhm. Und die funkt da eben so ein bisschen rein, ohne dass das anfangs die anderen beiden wissen. So, und parallel zu diesem Fall gibt es noch so ein bisschen die Story im Hintergrund ist, dass Marcus jetzt Bock hat, die Abteilung zu verlassen und Mike deswegen unter Umständen hier am letzten Fall mit seinem Partner arbeitet.
Ja, er hat ihn ja auch angeschossen am Anfang.
Ja. Riesen ja, ich finde, sowieso greifen die hier schon wieder so ein paar Sachen vom ersten auf und also es sind noch keine großen Running Gags, aber eben so wie das Ding mit dem Captain und so. Also es ist ja schon, die weisen uns schon permanent darauf hin, dass es hier einen ersten Teil gab, der hier zitiert wird, ne?
Ja, nicht nur das, sondern die, also es ist 1:1, versuchen die das Muster halt nochmal neu aufzuziehen.
Das Buddy-Ding.
Nicht nur das Buddy-Ding, sondern es gab ja im ersten Teil diese fadenscheinige Geschichte mit der Frau von Marcus, weißt du, wo es dann diese Eifersuchtsgeschichte gab und die dann sich so missverstanden haben. Und hier ist jetzt wieder eine familiäre Missverständnisgeschichte mit der Schwester, dass die was zu laufen hat mit Mike und der Bruder Markus das natürlich nicht erfahren soll, weil das für Stress sorgt. Und dann müssen die das noch geheim halten. So, wo ich denke, so, Alter, jetzt machen die wieder so ein Fass auf, was keinen interessiert, der die Action hier sehen will. Also,
ach, ich finde, das nimmt nicht so viel Raum ein.
Naja, es nimmt nicht allzu viel Raum ein, aber es ist unnötig.
Ach, ich finde zum Beispiel die Szene mit dem Jungen vor der Tür, also sie gehört jetzt nicht in dieses Dreierklüngel mit der Schwester, aber da kommt doch der eine Junge an die
Ach
Tür,
so, das,
weil
ja,
die Tochter
der, ja, gut, das ist ja was anderes.
Und dann mit
ja,
der genau. Knarre.
Da geht es ja nicht, da geht's ja nicht um diese Dreierkonstellation.
Nee, ja. Aber das ist halt auch so abseits von der Action. So. Ich finde, es gibt schon so ein paar Szenen, die irgendwie ganz nett sind.
Ja, aber kann sich einer mit dieser Pseudo-Wohnung im ersten Teil so,
ja,
weißt
ja,
du, wo er dann so tun
weil er
muss,
sich
dass
ja
er
für ihn ausgeben
so, ja,
musste und so.
Ja, genau, ja, da denke ich so, das ist Per Richard jetzt oder was.
Naja, Martin, aber das hat der Sache, finde ich, beim ersten auch keinen Abbruch getan und ich finde es hier auch nicht groß schlimm.
Ich hätte es nicht vermisst, aber schlimm finde ich es natürlich nicht.
Ja, gut, ja.
Aber das meine ich mit von wegen ähnliches Strickmuster, dass sie sogar ja, das, so, sogar die Schiene nochmal irgendwie aufgemacht haben. Ja, und was ich ein bisschen, also ich hatte immer noch Spaß, aber ich fand es ja geil beim ersten Teil, dass der Antagonist Che Kikario, den ja so bierernst gespielt hat, so als absolut fiesen Antagonisten, der hier nicht in einer Action-Comedy ist, sondern der sein Ding durchzieht. Und jetzt hast du mit Jordi Moller, der den Latino spielt, und Peter Stomare, der hier den russischen Kollaborateur von ihm spielt, hast du schon zwei sehr laute Antagonisten, also die schon eher in die comichafte Schiene fallen, aber das ist fein, also das ist okay, aber mir hat schon Jackie Kari im ersten Teil auch ein bisschen besser gefallen, dass der das so ernst durchgezogen hat, dass mehr seine Hiwis da eher so die ausrassen.
Ja, also er ist als Antagonist schon wahnsinnig, bedient alle Klischees. Ne?
Ja.
So.
Ja, das spielt quasi Blow nochmal in lächerlich.
Mhm. Ja, genau.
Und bei Blow war er eigentlich auch schon drüber.
Ja, stimmt.
Und dann mit der Mutter zusammen, weiß nicht, das war für mich ein bisschen drüber. In Summe.
Stimmt, ja.
Was, welches Ding mit der Mutter?
Na, von,
Mutter
von Johnny.
Von
ach so, Johnny, ich hab ja die Mutter.
Ja. Ja, ich konnte wieder mal erstaunlich gut drüber hinwegsehen.
Ah, ja, okay. Ja, ich nicht so.
Weil für mich ist tatsächlich noch diese Chemie, die schon im ersten etabliert haben, die ist hier halt noch voll da. Das geht für mich noch voll auf, wie die miteinander umgehen, die Sprüche und so diese Buddy-Chemie einfach. Das geht für mich hier immer noch voll klar.
Ja, die ist gekauft.
Ja, oder?
Und vor allen Dingen die Action ist gekauft, Alter. Also
das auch, sowieso.
Das ist ein Highlight,
ja. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass er ein bisschen härter ist als der erste. Also allein schon hier die Leichen, die aus den, die auf dem Freeway da irgendwie rausfallen und so. Das sind schon Momente, die ich noch in Erinnerung hatte, wo ich dachte, Alter, und allgemein diese Verfolgungsjagd, weißt du, also wirkt ja, ist ja überkrass geschnitten und inszeniert. Also.
Ballerei in dem Haus der Hatjana.
Auch mega,
ist
ja.
Auch ziemlich krass.
Ja, ne? Genau. Michael Shannon übrigens auch geil in der Nebenrolle, ja. Als einer von den Ku Klux Klan Kiwis.
Aber ich fand
Peter Stormare ist ja auch noch dabei, ne?
Ja,
auch ganz nice.
Ich finde auch Henry Rollins als Squadleader ganz cool, stimmt, ja. den da nochmal zu sehen. Gabrielle Union fand ich auch immer cool. Da habe ich mich ein bisschen, bei Cradle to the Grave habe ich mich in sie verliebt und hier finde ich sie eigentlich auch ganz
Die war
top.
Schon
also, das
nice
war,
damals,
ja,
auf jeden Fall.
Definitiv. Und das macht schon viel Spaß und ich finde auch, hier wurde viel etabliert, was man jetzt in dem vierten auch versucht hat, so hier mit Reggie, der vor der Tür steht halt, den sie verarschen, der kommt ja auch wieder vor. Ja. Oder die Soap Pounder Gang ist ja auch dabei. Oder wie heißt denn dieser große Typ? Der Hacker, der ist ja auch am Start hier.
Stimmt, ja.
Wie heißt der in der Rolle? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, wer es spielt, weil John Sally ist. Das ist das ist ja der Witz, das ehemalige Basketballer. Und das Geile ist, der muss ja...
Fletcher.
Ach, okay. Der hat sowohl für die Heat als auch für die Lakers gespielt.
Okay.
Weil die ja ankommen, sagen so, die Lakers spielen Miami, wir wollen Floor Seats, ne?
Ja.
Ja, und das sind
Insider.
Alles so Sachen, die werden hier schon aufgebaut. Wie das jetzt in den Folgefilmen gemacht wird, ist eine andere Sache, aber hier sind viele schöne Sachen drin. Also ich mag den echt gerne.
Ich auch.
Ich habe viel Spaß mit dem damals schon gehabt und heute immer noch.
Ich auch. Also für mich steht er dem ersten in nichts nach. Der ist vielleicht einen Tick zu lang mit seinen 147 Minuten, da hat er noch ein bisschen was draufgelegt an Laufzeit.
Ja, das bemänge ich halt so ein bisschen.
Aber du scheinst so ein bisschen was zu kritisieren zu haben, Dave.
Ja, für mich war es dann halt, wie du schon angedeutet hattest, für mich war es ein bisschen mehr halt aufgewärmt. Ja, Ideen nochmal aufgegriffen. Ich mag halt echt die Optik, die Bilder, die Kamera. Das fängt für mich so krass, dieses Feeling Florida, Miami irgendwie ein. Ja, das ist schon geil und die Action ist wirklich phänomenal. Aber es ist mir einfach irgendwie zu lang. Ich fand den damals irgendwie geiler. Hab den auch relativ zeitnah nach dem ersten geguckt und dachte, also er hat den ersten nochmal geguckt und dann den. War irgendwie für mich runder. Ich fand es natürlich nett mit dem Soundtrack. Weiß nicht, aber irgendwie so bisschen diese Hip-Hop-Beats fand ich halt auch mittlerweile einfach nach 20 Jahren ein bisschen zu lame. Waren so Kleinigkeiten, die sich einfach summiert haben, die so ein bisschen, mein Vergnügen beim Kicken geschmälert hatten.
Ja, schon geil, wie man anhand der Musik und des Soundtracks schon miterlebt hat, dass da ein paar Jahre dazwischen sind, so weißt du. Weil beim ersten Teil gab es Nelly noch gar nicht. Hörst du ihn halt auf dem Soundtrack und so. Ja.
Vor allem so Shake It Tell Feather kommt ein paar Mal zum Einsatz.
Ne? Ja, einige Mal, ja.
Boah, das war der damals ein Ding, ey.
Aber der von P. Diddy und Lenny Kravitz ist auch ein geiler Song vom Soundtrack.
P. Diddy war ja hier was?
Ach stimmt,
am Anfang hat er
Music
Credit, genau, ja. Music Advisor, Consultant, sonst was. Ja.
Body Lotion Consultant.
Ja, das ist ja hier auch der erste Credit von Megan Fox, ne? Mhm. Die war ja hier Komparsin.
Ja, und die sollte irgendwie so in der Table Dance Bar irgendwie tanzen und als Michael Bay mitgekriegt hat, die ist 15, als ihm das so zugetragen wurde, hat er gesagt, gut, dann soll die im Hintergrund einfach nur irgendwie tanzen oder so. Mhm. Hat er ihre Rolle gleich ein bisschen umgeschrieben.
Siehst du?
Besser für dich, ja. Alter. Ja.
Der moralische Michael Bay. Dafür hat sie ihn Jahre später als Nazi beschimpft.
Ja. Die Punkte von Guess.
Das war der Dank, dass er sie damals in der Tanzszene entdeckt hat.
Aber ich finde hier diese Einstiegssequenz schon so geil, wo die versuchen, den KKK da hochzunehmen.
Ja, super.
Alleine als sie die Kutten abschmeißen
so
und dann,
Motion,
es ist so geil. Und dann, tauchen noch dieses Tactical Commando da aus dem Sumpf auf mit ihren Knarren. So, da habe ich sofort einen Steifen.
Das ist mega.
Das ist einfach nur geil. Und dann hast du, ohne das zu spoilern, aber am Ende hast du noch so ein Phantom-Kommando-Szenario da mit der Endschlacht, nennen wir sie mal.
Ja.
Fand ich voll geil.
Ja, die Action ist mega gut.
Action ist richtig gut. Und dann hast du ja noch hier, ist glaube ich Police Story, wo er durch die Favelas da runterbrettert mit
dem
Hammer. Das kommt ja in, das ist ja quasi 1:1 von einem Jackie Chan Film kopiert.
Ziemlich unnötig, wenn du mich fragst.
Ja, mega unnötig.
Aber okay.
Mal wieder eins der Elemente im Film, die unnötig sind.
Ja.
Ey, das ist es halt. Also natürlich versuchen die bei vielen Sachen einfach so ein bisschen höher, schneller, weiter.
Ja, auf jeden Fall. Das hast du hier gemerkt.
Ey, mein Alter, ich war überrascht, ne? Will Smith hat hier einfach 20 Millionen Gage bekommen, Alter. Der hat 2 Millionen für Teil 1 bekommen.
Ja. Was für ein Sprung.
Ja, zehnfache, bam.
Ja.
Aber ja, in den Jahren, die dazwischen liegen, hat er halt auch tierisch auf die Kacke gehauen. Das muss man ihm lassen.
Aber trotzdem überkrass, dass Martin Lawrence hier das Main Credit hat, noch vor ihm.
Ja, stimmt. Ja, Top Billing, Martin Lawrence.
Top Billing hatte er, das ist schon krass.
Ja. Und ich war hier auch damals so total geflasht, weil ich das vorher noch nicht so krass gesehen hatte. Dann als nach dem Vorspann, dann als die Kamera durch diese Lüftungsschächte in den Club fährt, wo der Typ dann seinen Drogentrip
schön
hat
gemacht,
und ich dachte
ne?
so, ist das gut gemacht. Das
und es funktioniert immer
noch. Und heutzutage passiert es halt in jedem zweiten Film sowas, aber damals saß ich
schon
davon
und
dachte
so, 2000er-Ding, so, also diese Fahrten irgendwo durch irgendwelche Rohre und Kameras und so.
Ja.
Wie diese Eröffnungssequenz von Lord of War.
Ja, klar.
Wo du die POV der Kugel hast. Ja,
klar.
Ja, also die 130 Millionen, die er gekostet hat, die sieht man.
Ja, die sieht man auf jeden Fall, ja.
Das ist halt wieder Michael Bay, wie auf die Kacke haut. Und das ist wirklich dieser Shot, ne, den die im ersten etabliert haben, dieses leicht untersichtige, so auf Kniehöhe hast du eine Kamera, die so um die rum einmal fährt. So. Mhm. Und du hast einfach irgendwie 80% Himmel und so ein bisschen Nasenlöcher, aber im Endeffekt...
Aber es ist markant, Alter.
Ja, es ist eben, es ist wahnsinnig einfach, steht so krass für Bad Boys und ist
absolut
ein geiler Shot.
Ja, du wirst dadurch auch, finde ich, halt voll reingezogen. Das ist halt geil.
Ne?
Sind halt auch so, also so die Abstriche, die Sachen, die ich zu kritisieren habe, sind auch wirklich marginal. Mhm. Diese fickenden Mäuse und so eine Sprüche hätte ich jetzt nicht gebraucht, weißt du?
Ja, genau.
Guck mal, die machen es wie wir, so so. Also das ist wirklich so überkrasser Teenager-Prolle-Humor.
Mhm.
Aber als Actionfilm, Alter, wie gesagt, Vienna kommt auch hergestellt, so einen handgemachten. Das aber Michael Bay hat keine guten Filme gemacht, Alter. Die Bad Boys 1 und 2 kann man auf jeden Fall, kann man an die Fahne hochhalten.
Mhm. Ja, ich gehöre auch zu den Leuten, die da hart widersprechen, wenn Leute Michael Bay bashen. Also
ja, finde ich auch. Mhm. Gehört ja auch zum guten Ton in Zeiten von Letterboxd, dass man den hier schafft.
Ja, klar.
Ja, aber er hat mal mindestens 3 sehr gute Filme gemacht. Also
Pearl Harbor da noch mit zu.
Ich wäre noch bei ein paar mehr, aber ja.
Ich wäre noch bei ein paar mehr.
Ich jetzt auf jeden Fall bei The Rock, Pearl Harbor jetzt nicht zwingend, aber.
Ja, The Rock auf jeden
Fall. Du magst ja Armageddon nicht, ne?
Nee.
Das verstehe ich nicht.
Na, den mag ich auch sehr.
Habe ich nur einmal gesehen und gehasst. Muss ich vielleicht nochmal sehen.
Ich mochte auch das Remake von Texas Chainsaw Massacre einigermaßen.
Ja, den fand ich auch okay.
Aber den hat er nur produziert. Den hat doch Markus Nispel.
Stimmt.
Ah, okay.
Mensch, dann haben wir uns doch wieder alle hier verschätzt, oder? Also, weil ihr klingt wirklich alle deutlich besser.
Offensichtlich.
Außer Dave, der klingt deutlich schlechter.
Ja, stimmt.
Naja.
Und du hast Dave wieder am besten eingeschätzt, oder?
Natürlich, unverbesserlicher Optimist.
Dabei musst du doch deinen Bastard-Brudi besser kennen als wir.
Ja, bei uns ist er ja auch immer viel versöhnlicher bei den
wir
Filmen.
Wir machen ja keinen Punkt daran.
Ach so, dafür durch die Übung. Ja. Jetzt. Oh, gut.
Ja, aber da bin ich auch jedes Mal überrascht, dass er dann bei manchen Filmen sehr versöhnlich ist.
Stimmt,
deswegen
ja.
ist das hier andersrum.
Ist ja auch, eigentlich ist es ja Daves Image, dass er immer sagt, so, ach, ich war gut unterhalten und so, wir so Filme auseinandernehmen so, und wo wir viel zu kritisieren
ja,
haben.
Mir ging es einfach ein bisschen zu lang. Das ist aber halt ein Ding, was ich halt vielen Filmen anlaste. Und das ist
keine Geduld mehr.
Und stell die doch mal auf 1,
ich muss so viel gucken.
Auf 1,1 Geschwindigkeit.
Ja, das ist gut klar.
Dann sind die ein bisschen kürzer.
Super Plan. Ja, natürlich ist für einen Actionfilm 147 Minuten ein bisschen zu dolle, aber.
Für einen Actionfilm wäre es ja geil. Aber dann halt mit diesen zwischendurch schon auch dämlichen Szenen, wie du es halt meintest, mit den Mäusen und so, war ein bisschen zu viel. Aber
ja, siehst du, hättest du hier dieses Geplänkel mit der Schwester und so mal irgendwie gestrafft und das Ganze mal weggelassen und sich auf die Action konzentriert, hätte man nicht auf 147 Minuten irgendwie das Ganze machen müssen.
Genau.
Ja. Ja, die haben Judd Apatow dazu geholt, ne, für Rewrites. Und
stimmt,
der wiederum dann Seth Rogen und Evan Goldberg angeheuert. Also kann gut sein, dass einige von diesen Witzen von dem Trio stammen.
Vielleicht, ja.
Die fickenden Mäuse auf jeden Fall.
Seth Rogen ist schuld, ja, das war ja mit den fickenden Mäusen.
Okay, ich finde es langsam lustig.
Riesengag, geil.
Doch gut.
10 Punkte.
Ja. Doch geil.
I knew as soon as I said it, I got best joke of the year.
Ja, Grüße an Erik auf jeden Fall.
Ja, Mann.
Reihe geschlossen und Bad Boys 2 hier in illustrer Runde besprochen. Wollt ihr Punkte denn?
Gerne.
Wer hat sie parat?
IMDb 6,6, Metascore 38,
ja,
Letterboxd 3,2. Ich bin bei 8,5.
Geil, ich auch.
Krass.
Ich 8.
7,5.
7,5 von Dave.
Haben wir einfach alle falsch geschätzt hier.
Ja, voll.
Ja, kannst du auf jeden Fall mal klingeln?
Auf jeden Fall mal
gestern klingeln. Gestern und ich sehen das identisch. Warst du beim ersten auch bei 8,5 oder was?
Nee, ich war ja nicht bei 8,5. Du bist mit Dennis identisch. Ich war bei einer 8. Aber ich glaube, ich war beim ersten Teil auch bei einer 8.
Ah ja, stimmt.
In der Hinsicht war ich konsequent.
Ja, okay.
Aber ja, wie sieht es bei euch aus? Wart ihr beim ersten?
8,5.
Ich war bei 9.
Oder bei 9? Ach nee, also, bei 9 war ich beim ersten.
Du auch?
Warte mal, ich kann hier gucken.
Okay.
Hier ist ein Tabellenblatt weiter. Ich war bei...
Gut.
Weiß ich nicht. Scheiße.
Super. Ja, hier, geht schnell noch zum Tabellenblatt.
Nee, das ist falsche Tabelle.
Also ich glaube, ich war bei einer 8 und bin jetzt wieder bei einer 8. Bei mir ist der ist weder schlechter noch besser. Der ist, wenn dann, nur ein bisschen zu lang. Kann ich deine Kritik nachvollziehen, aber 7,5 ist ja noch...
Ja,
das ist ja noch voll im Rahmen. Das
ist ein guter Film.
Ja, ich war
gar keine Frage.
War 8,5 beim ersten.
8,5 beim ersten.
Ja, also bei beiden gleich.
Dann sind wir drei. Ach nee, bei dir halben Punkt gefallen.
Ja, lieber bei 9. Jetzt
aber wir beide identisch, erster und zweiter.
Jo.
Gleich viel Spaß.
Aus anderen Gründen, aber.
Ja.
Spaß.
Gut. Ist ja egal.
Ja, die Runde ging aber an Dave. Nee, Quatsch, an Dennis, Entschuldige.
Die Runde ging an Dennis. Ja, dann kannst du ja jetzt ein Gesamtresultat auch ausrechnen. Ja. Wir sind jetzt.
Ist in Arbeit.
Sind wir durch.
Haben wir sogar in time geschafft hier.
Ja, auf jeden Fall.
Fascinating.
Ihr macht noch einen lustigen Video, während ich schuften gehe. Deswegen gab die Option, dass ich mich früher hier ausklinke, aber haben wir ja doch noch hingekriegt alles.
Ich habe ja schuften auch fertig.
Das gibt's dann nicht. Warte mal.
Ja.
Diesmal sind wir schnittiger an der Zeit als bei der Support-Episode, die wir aufgenommen haben.
Ja, hier haben wir auch nicht so ein Kino-Kontrovers drin gehabt, ne?
Nee, nicht so richtig. Das stimmt.
Ging schon relativ harmonisch durch, ohne größere Problemfälle.
Soll vorkommen.
Ja.
Kino-Kontrovers.
Mhm.
So, hat Lee ein Ergebnis?
Ja, heute teilt sich das ganz schick zwischen Dave und mir und Guess und Dennis, weil Dennis ist der heutige Sieger mit 6 Miesen.
Oho.
Stark.
Dicht gefolgt von Guess mit 6,5.
Oho.
Und dann kommen Dave und ich mit 8,5.
Naja, und nicht zweistellig. So,
ja.
Ist ja gut.
Letztes Mal 3 Leute zweistellig, genau. Diesmal keiner. Und immerhin Lean-Punkt abgeluchst. Das ist ja auch was wert.
Siehste?
Ja. You see how he talks like the little piss king of everything now.
Dennis, das Schwein. Halber Punkt.
Ja, Mann.
Du Schwein.
Ja. Ich habe bei irgendeinem habe ich gut getippt. Bei dir?
Bei mir hast du gut getippt. Ich bin ja leichter zu raten.
Aber warte mal, Dennis kriegt jetzt quasi den Punkt und nicht du, oder?
Es gibt zwei Spalten. Es gibt einmal die Spalte, wer zwischen uns beiden gewinnt, unentschieden. So. Und dann gibt es noch eine zweite Frage, wer inklusive Gäste gewinnt.
Ah. Seit wann gibt es diese zweite Spalte?
Seitdem wir Gäste haben.
Okay. Seit heute.
Seit Anfang an also.
Also seit Episode 3.
Ja, genau. Geil. Ja, und deswegen müssen die Leute einmal auf mich tippen, wenn die da den Punkt haben wollen. Einmal müssen die auf Dennis tippen, wenn die den anderen Punkt haben wollen.
So, und jetzt haben wir noch 45 Sekunden bis 2 Stunden. Vielleicht bringen wir das davor zu Ende oder wollen wir die Leute reinreiten?
Das hat keiner getippt. Mach fertig, mach weg.
Ciao, ciao.
Gut, tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.